Und das hört ja nicht auf. Du bist ja nicht mit 30, 35, da fängt das Leben erst an. Dann kannst du ja nicht sagen, ja wieso, jetzt habe ich ja meine Geschichte schon geschrieben. Und ich habe bestimmt keinen Bock, noch 15, 30 Jahre darüber zu reden, wann ich mal ein Tor gemacht habe und wann mal irgendwie das Länderspiel war. Mache ich gerne, gehört dazu, lebe ich auf, freue ich mich auch, aber das darf nicht mein Hauptleben werden.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen WM-Nationalspieler, der heute Sanitätshäuser leitet und Startups unterstützt. Queraussteiger Marcel Janssen.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Den treuen Hörern ist ja vielleicht aufgefallen, dass wir eine kleine Pause gemacht haben. Das tut uns sehr leid, aber neben Homeschooling, Homekita und Homeoffice gab es da einfach keine Chance, den Podcast eben auch noch unterzukriegen. Heute ist jemand zu Gast, den die meisten vermutlich für seine stylischen Kompressionsstrümpfe seiner Marke Statics kennen. Und vielleicht kennen ihn auch manche als Weltfußballer und sogar Fußballmuffel kennen ihn bestimmt als Nationalspieler während dem Sommermärchen WM 2006. Mit 8 Jahren fing er bei der Borussia Mönchengladbach an, mit 19 hatte er sein erstes Bundesligaspiel, danach ging es kurz zu Bayern München und lange zum HSV und parallel gab es die Nationalmannschaft. Wenn ich hier Quatsch erzähle, sagst du Bescheid, ne?
Klar.
Das Besondere an Marcel Janssen ist, und das ist, was ihn auch zum Queraussteiger macht, dass er mit 29 seine Profikarriere beendet hat. Da gab es einige, zum Beispiel Rudi Völler, die sagten, mit 29 beginnen eigentlich die besten Jahre. Da begannen tatsächlich auch sehr gute Jahre, aber eben als Unternehmer. Und auch da nichts mit Fußball, sondern mit Startups und später auch mit einer Sanitätshauskette. Und ganz vielen anderen Projekten, zu denen wir dann später kommen, das führt jetzt zu weit. Heute ist er nicht nur Unternehmer und Investor, sondern auch Präsident des HSV und Aufsichtsratsvorsitzender der HSV AG. Und irgendwas sagt mir, dass diese Folge heute nicht langweilig wird. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Willkommen, Marcel Janssen.
Ja, moin moin und vielen Dank.
Du spielst ja heute auch wieder als Amateur. Wenn du so an den 8-jährigen Marcel denkst, warum hat der mal mit Fußball angefangen und was hat dir da so einen Spaß gemacht, dass du eigentlich gar nicht damit aufgehört hast?
Ja, wenn ich da nach meiner Mutter gehen müsste, dann wäre 8 viel zu spät. Ich habe im Kinderzimmer schon die Schränke zerschossen, dann musste ich ganz schnell in den Verein, das war dann glaube ich so mit 4 und dann bin ich mit 8 Jahren dann zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, genau, weil das natürlich, ich komme aus Mönchengladbach und dann der Schritt war, weil man mein Talent irgendwie gut fand. Und meine Mutter hat das schon Böses geahnt. Ja, mein Papa hat selber Fußball gespielt, auch sehr gut. Hat dann eine schwere Verletzung gehabt, tatsächlich. Viele erzählen das immer, aber er hatte wirklich eine und konnte dann nicht weiter spielen. Und vermutlich habe ich es deshalb von meinem Papa.
Aber wie ist es dann, also im Verein dann aufgefallen einfach, dass du da, wie fing das an?
Ja, das war, sagen wir mal, man konnte es dann für den Ortsteil jetzt nicht überhören oder übersehen, weil wir haben im Halbfinale der Meisterschaft in der F-Jugend gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Wir haben 5-0 gewonnen und ich habe 5 Tore gemacht. Also, man konnte es nicht geheim halten, dass da ein Talent vielleicht ist, ja.
Ach, das ist ja, okay, und wie geht das dann los?
Ja, meine Eltern haben es mir erst gar nicht erzählt, dass es so ist, weil sie mich aus meinem Umfeld auch nicht rausreißen wollten, weil ich ja in meinem Dorfverein gespielt habe.
Was so ist? Dass ihr ein Angebot bekommen habt oder was?
Ja, dass man gesagt hat, warum kommt der Marcel nicht mal rüber zum Probetraining? Da haben meine Eltern gesagt, im Moment noch nicht, weil der ist hier im Umfeld und wie man ja sieht, auch nicht wirklich schlechter als die erste der von Borussia Mönchengladbach. Wir sind auch Meister geworden. Mein Papa war Trainer bei meinem Dorfverein. Ich bin auf diesem Sportplatz groß geworden. Mein Leben dort sozusagen eigentlich ja bis so mit 17, 18 dann komplett verbracht und nein, meine Eltern haben es mir dann erzählt, dass tatsächlich meine Mannschaft auseinandergebrochen ist, aber gar nicht so, wie man es typisch kennt, sondern 2 sind einfach umgezogen. Es waren Zwillinge, die sehr wichtig waren und noch jemand ist dann innerhalb der Stadt gewechselt. Und dann sind so ein paar Säulen weggebrochen und weil meine Eltern gemerkt haben, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin und unbedingt gewinnen will, ja, dann haben sie gesagt, wenn du möchtest, kannst du auch ein Probetraining machen bei Borussia Mönchengladbach. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ist mein Verein. Ja, bin da geboren und werde auch mal zu sehen. Ich denke, die Kinder sind da auch ganz normal. Und so war es dann auch. Und dann bin ich in der E-Jugend zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und dann da gestartet.
Aber wie verändert das dann die Schulzeit oder hast du dann wirklich, oder hast du dann so mehrmals die Woche halt...
Ja, also ist dann halt, wobei wir auch gar nicht, mein Papa war natürlich als ehemaliger Spieler auch sehr ehrgeizig, sonst wären wir auch nicht so gut gewesen, glaube ich, in der F-Jugend und Meister geworden. Wir haben auch schon viel trainiert für das Alter, also 4 Jahre oder was das da war, 4, 5 Jahre, 6 Jahre. Aber dann natürlich bei Borussia Mönchengladbach dann von der Infrastruktur natürlich dann, wo du fast, ich glaube, 4-mal die Woche Training schon hast und am Wochenende das Spiel. Und dann immer nach der Schule natürlich, also erst Schule und dann Training. Da gab es das noch nicht so extrem mit den Internaten. Gab es auch, aber es war noch deutlich kleiner, als sich das heute entwickelt hat, wo man das ja mit integriert sozusagen. Ne? Das war damals noch nicht so. Und ich konnte zum Glück ja von zu Hause aus immer dann zum Training.
Ach, du warst auf der ganz normalen Schule, auf der du...
Ganz normal auf der Schule, wo ich auch war. Und ja, ich meine, erstmal in der E-Jugend hat man ja auch nichts erreicht. Da kickt man einfach und man guckt, wie weit man kommt. Mir hat das Spaß gemacht. Das ist ein cooler Verein und für meine Eltern war es machbar, auch wenn gar nicht so einfach, weil mein Papa von der Arbeit, der morgens schon um 4 Uhr das Haus verlassen hat, meine Mutter um 5 Uhr morgens, beide ja wirklich hart arbeiten mussten. Und dann kam ich von der Schule, Mama schnell gekocht, Tasche gepackt und Papa dann schon mit müden Augen mich dann noch zum Training fahren musste. War dann auch für meine Eltern nicht so lustig, aber die wollten mir das ermöglichen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, weil das war schon ein Riesenaufwand. Und es gab es damals noch nicht so für, ich sag mal, Spieler, die in der Stadt selber sind, mussten das auch selber regeln. Da gab es auch nicht so mit Fahrdiensten und wie das heute alles ist. So richtig oldschool und mein Vater hat das dann natürlich auch irgendwo gerne gemacht. Ihm hat es auch Spaß gemacht, aber es war für ihn schon belastend, dann so ein Tag, der um 4 Uhr morgens dann anfängt und irgendwann um 8, 9 Uhr abends erst dann zu Ende geht. Ist schon nicht so ohne, ne?
Ja, aber wie hast du das dann gemerkt, dass es dann irgendwann zum Profi und zum Job wurde? Wie war die Entwicklung?
Ich habe immer erstmal gesagt, ich hatte Bock zu kicken und wollte gewinnen. Hab mir da nie so einen Film gefahren, wie viele das ja machen. Dann werde ich Profi, dann habe ich ein dickes Auto. Und das fängt ja schon zu Hause an, dass man vielleicht, wenn man Pech hat, die falschen Werte vorgelebt bekommt. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich kannte das nicht. Ich habe immer schon gedacht, wir waren reich, obwohl wir eigentlich gar nicht viel hatten, also materiell gesehen. Und von daher habe ich mir da nie einen Kopf drüber gemacht. Fußball gespielt und wusste ja durch meine Eltern, im Zweifel muss einen Arsch hochkriegen und arbeiten. Ne? Also ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe das auch nicht vermischt miteinander. Das eine war Schule, weil meine Eltern gesagt haben, wenn du zum Training willst, dann wollen wir, dass du in der Schule Gas gibst, sonst ist Training vorbei. So, habe ich gesagt, gut, dann bist du immer besser vernünftig in der Schule, sonst kannst du nicht zum Training gehen. So. Und die Schule hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin ein kommunikativer Mensch. Wir sind, glaube ich, sehr privilegiert. Wir haben Schulen, wir haben gute Infrastruktur in Deutschland und mir hat das immer riesen Spaß gemacht als Mannschaftssportler, Schule. Also ich habe das gelebt, die Schulzeit und ja, habe dann aber natürlich auch gemerkt, dass es immer mehr wurde vom Training. Natürlich dann viele Dinge man schon früh zurückstellt, aber das wollte ich auch, um diesen Fokus da schon relativ früh hochzuhalten und war dann aber auch mega dankbar, als ich dann mit 14 meinen Mofa-Führerschein gemacht habe, weil ich dann meinen Papa entlassen konnte und bin dann mit so einem, weiß ich noch, den haben wir bei Real gekauft, so eine italienische Marke, weil das dann nicht so teuer war. Es war so ein Roller, der dann gedrosselt ist natürlich auf 25 und ab dem Tag an war ich unabhängig und konnte meinen Papa entlasten und bin immer bei Wind und Wetter zur Schule und zum Training gefahren. Das war ganz geil. Das führte bis dahin, dass ich dann irgendwann mit 17 mal bei den Profis trainieren durfte und natürlich noch immer diesen Roller hatte und der damalige Torwart, der in Gladbach und glaube auch in Deutschland für Fußballexperten sehr bekannt ist, Uwe Kamps, gesagt hat, was steht denn da für ein Ding neben meinem Auto? und wer ist denn damit da? Hat er gar nicht kapiert. Und ich war 17, ich konnte ja nicht mit dem Auto kommen und bin dann halt mit dem Roller gekommen und stand dann, glaube ich, neben seinem Porsche. Das war ganz witzig. Und dann habe ich meinem Helm aus dem Helmfach geholt und gesagt, ich bin's. So, das war ganz witzig, ja.
Wenn du sagst, ich habe immer gedacht, ich wäre reich. Woran hast du das damals festgemacht?
Also. Damals habe ich es gar nicht festgemacht. Ich bin gerade bei mir ehrlicherweise von alleine ein bisschen gesprungen, weil als ich dann den ersten Profivertrag irgendwann bekommen habe, haben die Journalisten immer gefragt und verbissen gefragt, ja, wie ist es denn jetzt? Und ich habe gar nicht verstanden, was die meinten. Ne? Und die haben immer gedacht, ich stelle mich oft doof. Ich habe immer gesagt, was meinen sie denn? Ja, jetzt sei doch mal ehrlich, dann kommt da irgendwie das erste Gehalt und so. Da habe ich gesagt, naja, als ich Amateurvertrag bekommen habe, gedacht habe, ich bin steinreich. Ich habe 1,7 brutto bekommen, ich bin im Dreieck gesprungen. Ich habe zu Hause gewohnt, ich hatte keine Kosten, habe 1,7 brutto verdient mit Fußballspielen. Also ich war vorher schon privilegiert. Also ja, aber jetzt ist das doch, als Profi ist doch nochmal, hast du nochmal einen anderen Vertrag. Ich sage, ja, aber das ist jetzt kein schlechtes Gefühl, aber ich habe jetzt auch keinen Bezug dazu. Dann haben die dann halt gebohrt und ich war auch 17, ich wusste nicht, wie ich das dann, ich habe dann gemerkt, die denken, ich will die für irgendwie veräppeln und dann kam immer so nachgebohrt. Ja, aber wenn dann so wie, und dann habe ich dann halt irgendwann gesagt, ja, aber warum? Ich war doch vorher schon reich. Und dann kam es kurz Stille und dann meinten die, ja, wie meinst du das denn jetzt? Ja, ich sag, mir hat doch nie was gefehlt. Meine Mama musste zwar bei Aldi im Lager arbeiten und mein Papa sich kaputt ebenfalls arbeiten bei Kaisers Tengelmann, aber mir als Sohn hat nie an was gefehlt. Ich hatte mein Mini-Kinderzimmer, ich hatte meine Pläse und ich konnte zur Schule gehen. Ich hatte leckeres, warmes, gesundes Essen und wenn wir Glück hatten, war auch einmal im Jahr im Urlaub drin, in der Türkei oder in Spanien oder wo sonst wo, auch wenn es dann nur ein 3-Sterne-Hotel war. Ich sag, was willst du denn mehr? Also so, ich hatte doch, mir hat doch nichts gefehlt. So. Das war jetzt für mich dann schon irgendwo, ja, aber jetzt kannst du ja so und so. Ich habe das nicht verstanden, weil ich es nicht vorgelebt bekommen habe. So, ich kannte keinen Neid, ich kannte keinen, dass man über Geld meckert oder dass man Fehler bei anderen sucht, warum das eigene Leben so scheiße ist. Dieses Rumjammern, was ja Trend in der Gesellschaft ist, sind ja immer die anderen schuld. Selber braucht man ja keine Verantwortung übernehmen. Das kannte ich alles nicht. Und es war gar nicht so, es war einfach so pragmatisch, dass ich gesagt habe, ich bin sehr dankbar schon vorher für mein Leben gewesen. Ich hatte eine geile Kindheit. Ja, wusste aber für meine Eltern was alles andere als schön. Da lag auch meine Motivation drin, eventuell fürs Gesundheitswesen eben Geld anzuhäufen, dass meine Eltern auch mal gute Ärzte als Termin kriegen, weil ich ja dann vielleicht Bundesligaspieler bin. Und das war eigentlich, was mich schon gepusht hat, zu sagen, wenn da mal was ist, glaube ich, wird es schwierig für meine Eltern als einfache Leute, in Anführungsstrichen, die wir gerne sind, die wir heute noch sind. Mhm. Aber gerade bei dem Thema Gesundheit und Netzwerk, war das eher meine Motivation. Meine eigene für mich war, ich wollte kicken und gucken, wie weit mein Talent reicht. Und ich war da auch sehr aufgeräumt, habe meinen Eltern gesagt, wenn ich das jetzt hier in 2 Jahren nicht zum Profi schaffe, dann mache ich weiter, dann mal gucken. Ich habe Fachabi, dann muss ich halt gucken, aber ich eier jetzt hier nicht 10 Jahre rum und spiele dann nur Regionalliga. Und
so wenig Zeit hast du dir da
jetzt gegeben? Ja, ich habe gesagt, entweder werde ich Profi, also nichts Halbes. Also das kenne ich von meinen Eltern auch und selber keine halben Sachen. Also klar kannst du in der 2., 3. Liga auch gutes Geld verdienen, aber machen wir uns nichts vor, damit ist dein Leben danach, fängt dann erst an und dann wird's hart und wenn du dann nichts gelernt und nichts, also ist schon schwierig, davor hatte ich Respekt, weil ich gesagt habe, nee, dann spiele ich Fußball, irgendwie Landesliga oder irgendwie sowas oder Oberliga nebenbei und muss halt eine Ausbildung machen oder irgendwas.
Ja.
Gut, die Frage hat sich dann schnell erübrigt, weil ich glaube, 1,5 Jahren war ich Nationalspieler. Dann kam das Sommermärchen, dann war das erstmal safe. Ne? Dann hat das aber irgendwann dann natürlich einen anderen Anstoß im Denken gegeben, nämlich zu sagen, was mache ich, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht der geworden wäre? Also das ist genau das andere Spiel.
Wie war das dann eigentlich, also die Veränderung? Also jetzt sagst du, okay, du verdienst jetzt wirklich Geld damit und jetzt plötzlich bist du auch mit anderen Leuten unterwegs, die vielleicht auch aus völlig anderem Haus kommen oder ganz anders drauf sind als du. Also, oder war das so oder wart ihr da eigentlich alle relativ?
Nee, der Fußballer an sich ist manchmal gar nicht so, wie er immer dargestellt wird. Natürlich ist es so, dass du als junger Mensch, wenn du kein stabiles Umfeld hast, das hatte ich. Ja, also ich hatte eine Substanz, ja, so. Das haben viele nicht das Glück, weil sie vielleicht die Eltern gar nicht in der Nähe haben, weil sie, ne, woher auch immer kommen und dann auf einmal so viel Geld und allem drum und dran. Mich hat das relativ wenig beeindruckt, so, weil im Fußball. Das ist ein Sport, wir ticken alle gleich. Also habe ich jetzt, ich habe mein Geld ja schon als Amateursportler verdient bei Borussia in den Amateuren und dachte, boah, krass, ich weiß ja, was meine Eltern verdienen, ich verstehe jetzt 1,7 brutto. Ja, da war ich ja schon, also nein, aber was natürlich eher das war, was schwierig war oder sich verändert hat, ist natürlich klar, viele Stars dann zu treffen. Ne? Schon krass, wenn du dann gegen Thierry Henry spielst, gegen Cristiano Ronaldo und wie sie alle heißen. Das war schon heftig. Oder auch in der Bundesliga dann gegen alle Größen, die du früher aus dem Fernseher kanntest, dann selber gegen dich spielst. Ja. Das war Wahnsinn. Aber du hast als junger Mensch leider, verfliegt das so schnell, gerade bei mir, Profi geworden, bei Gladbach, dann relativ schnell Nationalspieler geworden, dann WM im eigenen Land, dann Wechsel zu Bayern München. Und du kannst das gar nicht verarbeiten. Also mit verarbeiten meine ich jetzt gar nicht zwingend damit umzugehen, sondern das ist wie so eine Festplatte, die überlädt und du musst irgendwann mal abfangen, mal rückwärts zu arbeiten. Und das war dann halt die eine oder andere Verletzung, die ich dazu genutzt habe, einfach zu reflektieren und zu sagen, boah, was ist denn jetzt eigentlich alles passiert? Weil du kriegst die Zeit nicht. Selbst wenn du kannst, und ich war sehr robust und stabil aufgrund meiner normalen, so lebensintelligenten Erziehung, sage ich immer mal. Es gibt für mich nur eine Intelligenz, ja, das ist die Lebensintelligenz. Das andere kann man sich aneignen oder hat man halt, weil man Talent hat, aber die Lebensintelligenz. Und deshalb war das okay. Aber was mir trotzdem schwer gefallen ist, so, was ist denn jetzt überhaupt passiert in den letzten 2, 3 Jahren? Und das war schon turboschnell, das war schon irre. Also das war auch, glaube ich, eigentlich nicht gesund, aber ich konnte immer auf meine Ressourcen, die mit Geld nicht zu bezahlen sind, zurückgreifen. Nämlich meine Eltern, mein Berater, der eine zweite Vaterfigur war. Alles das, was nicht typisch ist. Ja? Was wir für ein Verhältnis hatten mit meinen Eltern, mit der Familie, mit meinen engsten Kumpels, die ich schon hatte zu meiner Schulzeit. Also ich war sehr, sehr stabil mit den einfachsten Mitteln. Da ging es nicht um Geld oder sonst was, sondern mit einer hohen Sozialkompetenz und auch, ich sag mal, so einer bodenständigen, aber doch auch großen Klappe, so, weil ich gesagt habe, so, ich weiß ja, wie arbeiten geht, das ist jetzt ja nicht so schlimm.
Haben die zwischendurch auch mal was gesagt, so wenn sie so das Gefühl hatten, jetzt hebt er ab, oder?
Ich glaube, so richtig abgehebt, das, also ich hatte sicherlich
so normal. Kleine, ich sag mal so kleine Momente, jetzt nicht so.
Nee, also ich glaube schon, dass da Phasen sind, aber ja. Ich glaube, die waren immer bei mir nie so, dass man hätte eingreifen müssen, weil du musst ja auch selber merken, du musst ja auch selber reflektieren. Du kannst nicht immer einem Kind, finde ich, immer alles vorkauen, weil du musst ja auch die Erfahrung machen, die gab es bestimmt, das wäre auch unmenschlich, wenn es das nicht gegeben hätte. Aber ich hatte Bilder und Emotionen in meinem Kopf und in meinem Herzen, die das wirklich verhindert haben. Nicht, weil ich so, nur so ein guter Typ bin, sondern daraus musst du erstmal wachsen. Du brauchst ja eine Persönlichkeitsentwicklung, eine Seele und wo fängt sowas an? Und ich habe immer halt das vorgelebt bekommen, meckere nicht über andere, du kennst deren Geschichte nicht. Neide nicht, ja, und dann weiß ich bis heute, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich zur Schulzeit, da war ich ja noch nicht mal Profi, wenn ich mich noch dreimal umgedreht habe in meinem warmen, kuscheligen Kinderzimmer im Bett, ja, da knallten die Tür schon zweimal, weil die Ausgangstür war direkt da, wo mein Kinderzimmer ist. Da sind meine Eltern zur Arbeit gegangen. Dann habe ich auf den Wecker, diesen roten Wecker, geguckt, ja, und dann stand da 4 Uhr. Die nächste Tür, die geknallt hat, 4.45 Uhr. Da habe ich auf mich geguckt, ich liege hier im Bett, ich fahre gleich mit meinem hier Discman, Walkman zur Schule, mit dem Bus, ganz cool, treffe meine Kollegen, dann reden wir wieder Blödsinn, dann müssen wir ein bisschen Schule machen. Und meine Eltern sind schon dann 4-5 Stunden am Malochen, am Schleppen, am Machen, am Tun. Jetzt habe ich mir dann irgendwann mal bildlich vorgestellt, wie kann ich denn jetzt arrogant sein? Das funktioniert nicht. Also so, dann komme ich nach Hause und bin auf einmal der geile Marcel oder was, weil ich jetzt kicken kann. Ja? So, da kommt meine Mama, die mir die Windeln gewechselt hat, die das Essen auf den Tisch gestellt hat, die um 4 Uhr morgens als Frau halbtags angepackt hat, Schwerstarbeit verrichtet hat und mein Papa ebenfalls. Und dann komme ich da und bin jetzt ein geiler Typ. Ohne die hätte ich gar nichts geschissen gekriegt. So, und das hat es mir schon kaputt gemacht, irgendwie zu doll abzuheben. Ja, und das ist ein Privileg, nicht weil ich so toll war, ich habe es vorgelebt bekommen und ich habe es, okay, ich war zumindest aufmerksam, weil das war für mich nicht selbstverständlich, was meine Eltern und auch andere, nicht nur meine, was die für ein Pensum durchziehen. Ich habe auch im Freundeskreis sehr viele Kulturen gemischt, türkische Freunde, die genauso ticken, die nach Deutschland gekommen sind als Gastarbeiter, die hier wirklich richtig harte Arbeit machen und damit auch angekommen sind und deshalb, ich kenne das nicht anders und deshalb, das hat mir sehr geholfen in diesem ganzen, ich sag mal, in dieser sehr schönen, aber teilweise auch gefährlichen Seifenblase.
Profifußball.
Profifußball, Schrägstrich, da wo Geld ist, sind immer andere Themen. Ja. Das ist, glaube ich, für Schauspieler, Sänger, überall, wo du jung zu Geld kommst, es ist immer ein Umfeld, es ist immer gefährlich, es sind so viele Menschen.
Was würdest du denn einem Jungen jetzt in auch gar nicht unbedingt Fußballprofi ein Junger, sondern auch eben Schauspiel. Und gerade bei Musik ist ja auch oft mal so, dass da einer auch so durch die Shows getragen wird. Was würdest du dem denn so rückblickend betrachtet? Man kann ja leider nicht jedem so eine super grundgute, stabile Erziehung eben an die Hand geben, aber was würdest du dem so mitgeben wollen? So als Tipp rückblickend?
Ja, das ist ganz oft ja natürlich diese Themen auch mit meinem Ausstieg und wenn ich dann mit Kollegen spreche, ehemaligen Fußballern, für junge Spieler, für junge Menschen und ganz schwierig, weil das, was ich habe und hatte, das kannst du wirklich mit keinem Geld der Welt. Das ist unbezahlbar. Ich hätte auch für kein Geld der Welt jemals, auch noch als ich kein Profi war, mein Leben tauschen wollen, weil ich mit offenen Augen durchs Leben gehe und viele sehe, wo ich sage, Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben. Und die meisten davon waren sehr, 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 sehr wirtschaftlich reich und das. Aber die kriegen es nicht auf die Kette, weil die denken, Reichtum ersetzt auch Sozialkompetenz und so. Das ist aber leider nicht so.
Aber was meinst du da im Speziellen?
Wie soll ich jemandem einen Tipp geben? Menschen prägen dich halt einfach. Aha. Du bist schutzlos. Die ersten 7 Jahre, da bildest du dein größtes Fundament deines eigenen Lebens. So, in den ersten 7 Jahren kann man jetzt mal überlegen, wie selbstbestimmt man ist. Gar nicht. So. Deshalb habe ich so krass Respekt vor Menschen, die keine gute Kindheit hatten, vielleicht schlimme Dinge erlebt haben und trotzdem krasse Persönlichkeiten geworden sind, weil sie genau gesagt haben, genau das möchte ich nicht. Ich bin einer von den vermutlich wenigen, die ich hatte natürlich auch welche, aber im Rahmen keine krassen Schicksalsschläge hatten, die mein Fundament in den ersten 7 Jahren, wo du als Mensch, als Kind am meisten Dinge aufsaugst, bis hin dann zum, ich sag mal, ja, Pubertät und dann, bis du dann irgendwann 17, 18 aus dem Haus gehst. Wenn du da auf ein stabiles Umfeld schaust, dann hast du die Werkzeuge, die reichen, um im Leben klarzukommen. Und das haben viele nicht. Was soll ich jetzt jemandem raten, der irgendwo außerhalb von Europa auf die Welt gekommen ist, nichts hatte, dann nach Europa kommt, weil er ein riesiger Kicker ist, dann viel Geld verdient. Wie willst du denen das jetzt beibringen? Also ich habe 18 Jahre was vorgelebt bekommen, bevor ich überhaupt das erste dicke Geld verdient habe. Also es ist schwierig. Man kann aber drüber reden und hoffen, dass Menschen sich dafür interessieren, wo liegt denn eigentlich das ein oder andere Geheimnis? Und das ist manchmal viel einfacher, als man denkt. Und das geht halt so ein bisschen verloren, weil ich sehe das ja auch bei, ich habe ja auch, also Fußball, dafür bin ich so dankbar, spiegelt alles wieder in der Gesellschaft so. Und die Kunst ist ja nicht mit Erfolg ist ja die Kunst, glücklich zu bleiben und glücklich zu sein und eben auch erfolgreich zu bleiben. Und aber eben auch dieses Thema Augenhöhe. So, für mich gab es auch nie so Kategorien. Mir ist das völlig Wumpe, ob einer Bäckermeister ist oder Lehrling ist oder Müllmann ist oder Milliardär ist. Und so ist auch mein Leben. Ich kenne von bis wirklich alle. Und es interessiert mich auch, also es mich interessiert der Mensch, aber mir ist völlig Wumpe, was der macht. Entweder ist der korrekt, authentisch oder eben nicht. Und ich verstelle mich da auch nicht so. Und ja, das ist halt so, wie ich das für mich hatte. Aber ich bin sehr, sehr, sehr privilegiert und kann meinen Eltern und meinem engeren Umfeld, Freunde, mein Finanzberater. Das sind alles Säulen, die du ja brauchst. Mal ehrlich, meine Eltern haben auch von vielen und ich doch gar keine Ahnung gehabt. Wenn du dann irgendwie so einen Vertrag hast, wo musst du dann irgendwie ein bisschen gucken, mit welcher Versicherung brauchst du, wo legst du ein bisschen Geld an? Da fängt es ja schon an. Und da gibt es halt auch viele, gute Arbeit soll ja auch gut bezahlt werden, aber gibt es auch viele, die sagen, ich mache erstmal, verdiene erstmal schnell mit. Und ob das dann so gut ist, ist ja nicht ganz so entscheidend, weil der hat ja genug.
Ja.
Also der Klassiker, ne? Und das hatte ich alles nicht. So, vielleicht, weil meine Eltern das auch nicht ausgestrahlt haben, dass man das vielleicht auch nicht so sich getraut hat, da mich einfach mal so hinters Ohr zu hauen. Ne?
Ja, wenn du, aber du hast dann ja anscheinend im, also gerade im Profifußball dann ja später, hast du ja anscheinend auch einige erlebt, die dich da genervt haben anscheinend oder an den oder das ganze System anscheinend. Also, weil du hast ja gesagt, du hast irgendwann mal so ein bisschen die Liebe zum Spiel verloren, hatte ich irgendwo gelesen.
Nee.
Also nicht zum Spiel, sondern zum Fußballgeschäft.
System. Genau, zum so. Geschäft, genau. Also,
was genau. Ist da passiert?
Ich habe nie das, also ja, ich habe das für mich eingeordnet, aber aus meiner Perspektive. Ich habe aber nie das System, von dem ich ja selber profitiert habe, zu kritisieren, das wäre auch zu einfach. Aber aufgrund die Frage, weil ich ja aufgehört habe, habe ich gesagt, nein, ich habe den Fußball, den liebe ich. Aber das System Fußballgeschäft habe ich respektiert. Ich kann ja nicht nur davon profitieren und sagen, alles ist scheiße. Das stimmt ja auch nicht. Es gibt viele tolle Vereine. Die Vereine tun unglaublich viel für die Spieler. Die haben vom Teammanager bis hin zu allem. Also es ist ja nicht auch immer so, wie es dargestellt wird. Die Spielerberater, die machen viel zu wenig. Auch da hatte ich Glück, eine Koryphäe zu haben. Das ist eine Legende für mich. Gerd van Bruch, das wünsche ich jedem Spieler, jedem jungen Menschen so einen Berater an der Seite. Das ist, den brauchst du auch, weil wie gesagt, du kannst nicht alles alleine regeln oder nur mit deinen Eltern, wenn du Dinge nicht kennst, wenn es um größere Verträge geht, wenn es um andere Bereiche geht. Aber da wird viel zu wenig getan. Gekommen?
Hast du dir gekommen?
Jein, ist auch nicht so, wie es heute ist, ne? Sondern Gerd van Bruch war ein ehemaliger, auch erfolgreicher Trainer, ist dann irgendwann auch ins Beratergeschäft gewechselt, aber damals war es halt noch anders, es war noch ehrlicher. Der musste halt wirklich, ist auf jeden Sportplatz gefahren, hat sich um seine Jungs gekümmert, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die dann so erfolgreich werden, jetzt so wirklich gering ist, weil er war auch vorher bei Flippen, ist so einer der bekanntesten, der leider zu früh von uns gegangen ist und erfolgreich, hat die ganzen großen Spieler damals gehabt. Und Gerd van Bruch war auch bei ihm, haben sich dann aber getrennt, als er noch gelebt und aktiv war, hat aber keinen Spieler mitgenommen. Er hat bei Null angefangen. Bei Null. Mit einem Helmes, der irgendwo da rumgegurkt hat, genau wie so einem Jansen, für den sich nicht so viele interessiert haben, als ich noch in der A-Jugend war. Und so hat Gerd van Bruch dann mit seiner Philosophie sein eigenes kleines Unternehmen aufgebaut. Und es war so, dass er am Sportplatz halt war, die Spiele geguckt hat und mein Papa auf ihn zugegangen ist und gesagt haben, und er hat sich geschämt, fast mein Papa, weil Papa kennt sich ja mit Fußball auch aus, aber er weiß, dass die Dinge vieles da anders laufen. Dann hat er ihn gefragt, ob er für Tipps mal parat stehen würde. Und ich war jetzt nicht der gehypteste Spieler. Und da hat der Gerd van Bruch, wie aus der Pistole geschossen hat, für Marcel sofort, sie können morgen ins Büro kommen. Das haben wir gar nicht geglaubt, weil Gerd van Bruch, das war eine Ehre, wenn du bei so einem Berater weißt, weil man wusste, für was er steht. Das war jetzt nicht so das klassische Bild, was man von einem Spielerberater hat. Und der hat dann auch erklärt, dass er in mir sehr viel sieht und das sofort machen würde. Und der hat eher ganz viel abgelehnt, weil du kannst nicht dich um so viele Spieler ernsthaft kümmern. Und mein Papa war selber perplex zu dem Zeitpunkt. Ich war kein Jugendnationalspieler, gar nichts. Und mit ihm fing die Reise dann auch gemeinsam an, auch erfolgreich zu werden. Und das ist eine ganz andere Verbindung. Und er hat eine ganz andere Art und Weise gehabt. Er hat da nicht irgendwelche Gucci-Schuhe am Platz verteilt, damit die Spieler dann zu ihm kommen und Berater werden. Oder wer da heute alles Berater ist, Wahnsinn. Aber das war anders. Das wird alles gemacht. Das ist, du hast bei Jugendspielen heute sind keine Zuschauer. Die 200 Leute stehen als Berater. Also, ja, das ist schon, brutal.
Oh Gott, merkst du gerade einen sehr naiven Menschen, der dir gegenüber sitzt.
Ja, aber es gibt ja, wie gesagt, nicht nur Nachteile. Um auf die Frage, du hast ja zu Recht Fußball immer geliebt, Geschäft respektiert. Warum? Ja. Weil irgendwann die Leute vergessen, ich habe mit 17 angefangen, langsam reinzuschnuppern und war mit 18, 19 schon Profi und habe dann fast 11, 12 Jahre mit zwei Weltmeisterschaften, mit allem drum und dran, in diesem dann auch Geschäft. Und man wird ja auch nicht naiver, indem man älter wird und Erfahrung sammelt, habe ich halt gemerkt, das System spuckt dich verständlicherweise in einem Wettbewerb, wo es um Leistung geht, ja, auch wieder aus, wenn du nicht funktionierst. Entweder bist du nicht gesund, du bist verletzt, ein Trainer mag dich nicht, was auch immer, du bringst die Leistung nicht mehr, zuck, bist du weg. So, was soll man daran jetzt lieben? Du musst um deine Verträge kämpfen, damit du den Nächsten hast, den Nächsten, den Nächsten. Und das habe ich auch lange gerne gemacht und geile Zeiten erlebt und habe mich da auch immer ein bisschen noch von los. Ich habe meine Romantik nie verloren. Deshalb bin ich auch 7 Jahre bei HSV gewesen und bin jetzt nicht bei 10 Vereinen gewesen, weil ich brauche diese Identifikation. Für wen spiele ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Und warum? Ja. Und das hatte ich beim HSV und ich hätte die Möglichkeit gehabt, 2-3 Mal wechseln zu können für deutlich bessere Gelder und sportliche Möglichkeiten. Aber ich hing dann da und wollte das nicht, weil ich gesagt habe, das ist doch jetzt Quatsch. Jetzt ziehe ich das Ding hier durch und ich fühle mich hier wohl. Auch wenn es nicht gut läuft, muss man halt mitkämpfen, dass es wieder besser läuft. Und ja, und das hat mir auch einen riesen Spaß gemacht. Aber dann war irgendwann eben der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich auch mein Hobby wieder zurückhaben. Ne?
Aber um nochmal kurz ein bisschen nach vorne zu gehen, du bist ja erstmal von Gladbach zu Bayern München gegangen. Warum das?
Das war ganz einfach. Mein Verein, Borussia Mönchengladbach, wir sind leider abgestiegen. Das heißt, die damalige Entwicklung des Vereins war leider Abstieg und meine war eher Nationalmannschaft und nächster Schritt sportlich gesehen. Und ich hatte die Möglichkeit, es war Real Madrid und Bayern München und es ist dann Bayern München geworden, weil ich für mich den nächsten Schritt gehen wollte, aufgrund meines Ehrgeizes. Weil ich wusste, mein Verein kriegt eine Schweinekohle für mich und kann damit den Wiederaufstieg auch stemmen. Das Witzige ist, beides hat geklappt. Ich war Stammspieler bei Bayern München im ersten Jahr. Gladbach ist wieder aufgestiegen, hat einen neuen Kader zusammengestellt und ich bin eingeladen worden von, was ich sehr cool fand, meine Eltern und ich sind eingeladen worden zur Aufstiegsfeier.
Ach geil, hat's drei gute Partys in dem Jahr.
Genau, aber was für welche. Und das war so schön zu sehen, dass dann sowas aufgeht, weil ich mir das auch nicht einfach gemacht habe. Es war scheiße. Erstens abgestiegen zu sein, ich war ein Teil der Mannschaft, ich war jung. Ich wusste aber, da war mir zu, das dankt dir keiner, wenn du als Linksverteidiger in der zweiten Liga bist und dann weiß ja keiner, ob du direkt wieder aufsteigst. Ja, und dann kann so eine Karriere auch mal ganz schnell vorbei sein. Und ich wollte einfach gucken, wie geht's weiter mit mir? So, und ich musste mal raus. Ich war mein ganzes Leben in Gladbach, in diesem Dorf. Ich war da der Fußballgott sozusagen, ne, in der Kurve und das Fohlen und hier. Und ich wusste, vielleicht war es, aber zu früh war es nicht. Ich war im ersten Jahr komplett Stammspieler bei Bayern München. Ja, bin natürlich als Nationalspieler hingegangen. Ja, und das war auch die richtige Entscheidung, weil A, Gladbach wieder aufgestiegen ist, wirklich das sensationell gemacht hat. Ich meinen Abschluss hatte mit der Aufstiegsfeier und ich selber bin Meister und Pokalsieger geworden. Und das war irgendwo, war geil. Und ich durfte unter Ottmar Hitzfeld trainieren. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Du hast nicht so oft die Chance, unter ganz großen Persönlichkeiten zu arbeiten. Und bei Gladbach hatte ich Jupp Heynckes, das war sensationell. Ja, und Dick Advokat. Und bei Bayern hatte ich dann eben Ottmar Hitzfeld. Und das war auch mein Hauptgrund war Ottmar Hitzfeld. Ja, und ja, das war.
Aber was hat der gemacht? Was jetzt so besonders war?
Ja, es ist ja bestimmt kein Zufall, dass Menschen wie Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Jürgen Klopp, obwohl sie ganz unterschiedlich sind, aber gerade so, ich sag mal, von der Persönlichkeitsstruktur, von der Sozialkompetenz, so Menschen wie Heynckes und Hitzfeld, so schon so das Nonplusultra, die vereinen halt alles, was auch gerade junge Menschen brauchen, um mitwachsen zu können. Und die ordnen dir alles nämlich so ein, dass du es verstehst. Ja? So hatten Ribéry und Robben auch das Verteidigen gelernt. Ja? Sonst hätten die nie die großen Erfolge gehabt. Und so einem glaubst du halt. So einem folgst du, weil du weißt, der ist ehrlich, der ist authentisch, der scheißt sich nichts, aber der ist immer wieder Mensch und immer noch so eine Art auch Vaterfigur. Und es geht dann nicht immer nur noch um Taktik, 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 sondern es geht um viel mehr in so einem komplexen Thema. Ne? Nämlich so eine Mannschaft auch zu begleiten und zur Höchstform zu bringen und auch jeden Einzelnen mit auf diese Reise zu nehmen, auch die Spieler, die gerade nicht spielen und Co. Und ja, da ist Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld, glaube ich, so auf der Welt so mit das Beste, was es gegeben hat, ne? Auch.
Ist es da noch so, also ist es dann allgemein, also oder hast du da irgendwie noch eine gute gute Anekdote aus der Zeit von ihm, was er so gemacht hat?
Ja, ich habe eine, wo ich einen guten Vergleich hatte. Das war bei Jupp Heynckes. Jupp Heynckes war am Anfang wo ich es mitbekommen habe, als er bei Gladbach Trainer war, seiner Trainerzeit sehr verbissen und hat sich immer selber sehr als Mittelpunkt gesehen. Ne? Ich bin der Jupp Heynckes, ja. Ich habe bei Real Madrid und hat viel auch aus dieser Zeit erzählt. Und das hätte er meiner Meinung nach gar nicht nötig gehabt. Ja. Und hat damit dann eben, ist dann auch bei Gladbach gescheitert. Ne? Ist dann entlassen worden und natürlich mit Stil, wie Jupp halt ist. Und Jupp Heynckes hat mir da die Augen geöffnet, wieder mal, dass jemand, der so viel erreicht hat und so eine große Persönlichkeit war, der sowieso von allen akzeptiert war und der aber sehr sich selber erstmal gesehen hat und nicht die Mannschaft. Das kennt man aus seinem Muster von Jupp Heynckes, als er bei Frankfurt war. Die namhaften Spieler wurden immer attackiert, die mussten dann immer weg und so. Und das war halt so, das hat er reflektiert, hat es geändert, ist dann mit diesem Scheitern bei Gladbach in seinem hohen Alter, mit seiner krassen Karriere, also Jupp Heynckes bleibt immer Jupp Heynckes, war er bereit, sich komplett nochmal ja, nicht neu zu erfinden, er bleibt ja authentisch, aber in seinen Schwächen zu arbeiten und wirklich Selbstkritik zu üben und nicht zu gucken und wird dann einer der besten Trainer der Welt. Ja. Und geht zu Leverkusen, dann irgendwann zu Bayern und gewinnt einfach alles. Und wenn ein Jupp, das sage ich mal, wenn ein Jupp Heynckes bereit ist, das zu gehen, dann muss das jeder andere auch. Und das sind eben die Menschen nicht. Und gerade die Erfolgreichen nicht. Und das hat mich so beeindruckt, dass ein Jupp Heynckes die Dinge, die nicht so gut waren, war ja auch vieles war schon gut. Ja. Aber die, die nicht so gut waren, wo er gemerkt hat, die können mich am Ende was kosten. Und ich bin doch ich, Jupp Heynckes. Und dann hat er es geschafft, die Stars mitzunehmen, was er nie geschafft hat, die bekannten Spieler. Und das hat mich beeindruckt, wie jemand so reflektiert an sich arbeitet, in so einem, in Anführungsstrichen, dann schon hohem Alter.
Dass er sich zurückgenommen hat
und das für sich selber eingeordnet hat, selbstkritisch war, sein Umfeld verändert hat, sich selber nochmal angepasst hat und dann auf einmal nochmal so eine Karriere hinlegt, das ist brutal, also brutal. Und das war so eine Anekdote bei Ottmar Hitzfeld, den habe ich ja dann vor Ort kennengelernt und fand es einfach beeindruckend, wie der auch so eine Mannschaft geführt hat mit so vielen individuellen Stars und mit seiner Art und das kannst du nicht beschreiben. Und er hat es bei Dortmund brutal erfolgreich gemacht, bei Bayern. Das ist so ein Mensch halt. Das ist, Ottmar ist halt wie Jupp Heynckes. Das ist so, da setzt du dich hin und da hörst du einfach gerne zu. Und das ist so, und nicht nur, weil sie gut reden, sie strahlen einfach Ehrlichkeit aus. Das ist einfach so. Ja. Da überlegst du dir als Ribéry dreimal, ob du Blödsinn machst. Ohne, dass er mit dem erhobenen Zeigefinger kommt. Weil die so eine brutale Ausstrahlung haben von Sozialkompetenz, von hier, ich bin gerade, mit mir nicht. So. Wahnsinn.
Ja, gibt's so Leute. Ja, krass. Ja, ich hatte die Tage auch ein Trainerinterview gesagt. Das heißt, ich muss einem Ribéry nicht erklären, wie er von Ball tritt. Das weiß er. Ich erkläre ihm, wie diese Mannschaft hier funktioniert.
So ist es, genau. Das fand ich. Du brauchst ja einen Ribéry kein 1 gegen 1 erklären. Das kann keiner besser. Der ist links, rechts, der geht innen, außen, macht alles. Aber das Problem ist, wenn du als Mannschaft Erfolg haben musst, müssen die Außen halt nach hinten arbeiten. Und das haben die nicht so rund gemacht. Und irgendwann haben sie es gemacht. Dann kam der brutale Erfolg, weil ja, und das ist halt so, ne? Cristiano Ronaldo ist ja nicht so erfolgreich, weil er nur mit Talent gesegnet ist. Natürlich hat er ein krasses Talent, aber der arbeitet halt mehr als alle anderen.
Ja, ich gucke halt immer, wie diese Logik wird ja so oft zutreffen, also auch im Management oder sonst irgendwo. Also wenn einfach so Chefs sagen so, nee, ich muss das jetzt hier nicht mehr dem erklären, wie er dieses Handwerk jetzt ausführt, sondern meine Aufgabe ist jetzt eigentlich hier aus dem Weg gehen und sagen, wie er mit den Rest da mitnimmt. Aber um mal einen kleinen Sprung nach vorn wieder zu machen, mit 29 hast du ja aufgehört. Wie gesagt, da hat Rudi Völler geschimpft, ein paar andere haben gesagt, da fängst du doch erst an oder du hast den Fußball nie geliebt. Wie geht man damit um dann? Also wann trifft man erstmal diese Entscheidung, so dass ich gehe jetzt hier raus aus der Nummer? Obwohl jetzt gerade könnte es richtig losgehen, aber was war da los?
Das war natürlich auch ein Prozess. Und ich war dann in einem Alter gerade 29, zum ersten Mal in der Situation ablösefrei zu sein, also eigentlich so die Jackpot-Situation. Knochen waren noch beisammen, hätte locker noch für 2-3 richtig geile Jahre gereicht. Aber ich habe ja während der Zeit zum Glück, Gott sei Dank, den Mut gehabt, auch mich selber versuchen zu finden, mal auszubrechen, Dinge zu machen, wo ich vielleicht auch gar nichts verloren hätte, aber einfach trotzdem mal was gemacht habe, um halt zu sehen, wer bin ich, was passiert da, was inspiriert mich, was ist, wenn von heute auf morgen, warum auch immer, gibt ja 100 Gründe, ich nicht mehr der Fußballer Marcel Janssen bin. Wer bin ich denn dann? Und diese Reise habe ich mir nicht schön geredet, so nach dem Motto, ja, wieso, habe ich doch dann jetzt Geld irgendwie und dann wird das schon irgendwie. Aber mir ging es nicht darum, mir ging es um, wer ich bin, wer ich werden will. Und ich habe schnell gelernt, dass der vermeintlich einfachste Weg oft der falsche ist. Und jetzt war ich 29, ablösefrei, Nationalspieler, hätte jetzt England, Türkei, China, was auch immer machen können, nochmal schönen Abschluss. Und da habe ich mich gefragt, ist es das jetzt? Ist es das dann, ist das nicht die Komfortzone? Ist das nicht die Komfortzone, dann nochmal im Ausland das zu verdienen, wo man in Deutschland brüderlich teilt, dann nochmal in die eigene Tasche, um dann zu sagen, jetzt mache ich einen auf Unternehmer und Startups und beteilige mich an 20 Firmen, weil ich habe es ja jetzt, weil ich habe ja nochmal einen Großteil meiner Karriere in der kurzen Zeit verdient. Mhm. Und stehe ich da, macht das was mit mir, mit der Emotion, für wen spiele ich denn da und warum? So. Und das hin und her ging das erstmal nur mit mir alleine und mit einem ganz kleinen Kreis, auch Menschen, die mit Fußball gar nichts zu tun hatten.
Dein Vater wieder? Oder?
Nee, in dem Fall erstmal gar nicht, bewusst. Nicht mein Berater und nicht, weil das Vertrauen nicht da war, sondern weil ich bewusst Reize haben wollte von Menschen, die nichts damit zu tun haben. Da hatte ich eine Ansprechpartnerin, eine gute Freundin von mir, die ich als Bildungspartner hatte, weil die gar keine Ahnung von Fußball hatte. Und dann einfach zugehört hat und das dann bewertet hat und so und... Aber es waren meine eigenen Entscheidungen, immer. Ich bin schon sehr klar und mich kann man nicht voll labern und dann mache ich irgendwas so. Ne? Das ist schwierig bei mir so, weil ich lange drüber reflektiere und dann habe ich gemerkt, so, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich jetzt weiterspiele. Als Fußball, als mein Beruf, wofür ich bezahlt werde. Ja. Dann so wie jetzt seit 12 Jahren. So, weil ich gemerkt habe, dass ich diese hey, wie ist es denn so, sagt man ja nach so dann fast 12 Jahren, so, da mache ich es ja eher wegen der Kohle, aber nicht wegen eigentlich, ne, ich baue hier mit meiner Truppe was auf, ich spiele hier mit meiner Mannschaft, ich kämpfe um, dass wir in der Klasse bleiben, dass wir irgendein, oder international, was auch immer, ja, für ein Ziel dann gerade ausgegeben wird, sondern ich mache das so und dann immer diese Märchenstunde, ja, dann bist du doch nochmal im Ausland, dann lernst du, siehst du die Welt nochmal anders, das prägt dich nochmal.
Man macht es, weil man es gut kann und viel
ja,
Geld.
Ja, du machst am Ende jetzt mal unabhängig vom Geld, bist im Ausland, da siehst du auch nur den Trainingsplatz und das Hotel. Also, und dann kannst du montags mal vielleicht nachmittags an den Hafen gehen und dann willst du sagen, du hast die Stadt kennengelernt oder das Land oder die Kultur, das ist ja völliger Schwachsinn. Also, sehe ich nicht so. Ja, da müsstest du schon irgendwo 5 oder 10 Jahre spielen. Dann sage ich, okay, aber ich wusste, also 5, 6 Jahre, das bei mir sowieso nicht bei meiner Spielweise, sondern vielleicht eben noch gute 2, 3 Jahre. Und dann habe ich gedacht, was ist? Und mich haben halt auch andere Dinge interessiert und gereizt. Mhm. Dieses Leben, wo ich weiß, ich muss wieder kämpfen. Und nicht eben wie im Fußball, ja, läuft das, Vertrag, wirst bezahlt und einkassieren und machst du entspannt, dann kommst du zurück und machst dann alles das, was du vorhast. Und ich habe gesagt, nee. Ich möchte meine Privilegiertheit jetzt zurückgeben, gerade im Gesundheitswesen. Ich möchte gründen, ich möchte Unternehmer sein. Nicht, weil ich sage, ich kann das alles, sondern ich mache es einfach. Möchte mich nicht auf die faule Haut legen und irgendwann einen auf Investor machen, weil es mir noch leichter fällt. Ich habe ja schon gute Grundvoraussetzungen, die ich mir natürlich auch mit mir selber, mit meiner Familie hart erarbeitet habe. Ist auch nicht geschenkt bekommen. Es gibt ja auch ein bisschen Konkurrenz und die Wahrscheinlichkeit, Fußballprofi zu werden, liegt jetzt ja nicht so hoch oder Nationalspieler. Aber trotzdem wollte ich mir nicht den einfachen Weg gehen. Ich habe gesagt, Marcel, dann spring jetzt. Spring und guck, dass du diese dann nächsten 3, 5 Jahre so nutzt, dass das somit die höchste Ausbildung ist im Machen, nicht in der Theorie. Und du in diesem anderen Leben, was dich danach 30, 40 Jahre begleitet, eine Erfüllung findest und nicht dann da hängst und sagst irgendwie, ne, was passieren kann. Weil viele vergessen, du bleibst ein Leistungssportler. Gehen wir mal weg vom Fußball, gibt andere geile Sportarten. Ja. Du bleibst Leistungssportler, einmal Leistungssportler immer. Was heißt das? Du hast gewisse Charaktereigenschaften. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich nochmal in China die Kohle mitgenommen, oder wo auch immer. Und dann tingle ich so durchs Leben. Du bist Leistungssportler, du willst respektiert und du willst in eine Bewertung reinkommen, wieder, die dich wieder formt und die dich wieder challenged. Und das hört ja nicht auf. Du bist ja nicht mit 30, 35, da fängt das Leben erst an. Da kannst du ja nicht sagen, ja wieso, jetzt habe ich ja meine Geschichte schon geschrieben. Und ich habe bestimmt keinen Bock, noch 15, 30 Jahre darüber zu reden, wann ich mal ein Tor gemacht habe und wann mal irgendwie das Länderspiel war. Mache ich gerne, gehört dazu. Lebe ich auf, freue ich mich auch, aber das darf nicht mein Hauptleben werden. Aber wie soll das gehen, wenn ich nichts anderes zu erzählen habe? Und ich habe gesagt, ich möchte irgendwo meinen Weg jetzt gehen und den Weg gehen und den habe ich dann in der Gesundheitsbranche gesehen, weil ich gemerkt habe, wie privilegiert ich bin, wie viel Wissen ich angehäuft habe.
Wie bist du denn da drauf gekommen, auf die Branche eigentlich?
Ja, weil ich ja nichts anderes mache. Als Fußballspieler bist du ein Spieler, ein Produkt, der gesund sein muss, damit er dann A, selber sein Geld verdient und B, der Verein nur einen Wert hat, wenn du auf dem Platz gesund stehst. Und dadurch kriegst du ein Wissen, du kriegst die besten Ärzte, du kriegst was über Ernährung erfahren, du weißt, was die besten Hilfsmittel sind, du kriegst alles andere erklärt als die Gesellschaft da draußen. Du kriegst auch jeden Termin. Ja, da fängt es schon mal an. Und das hat mich einerseits gefreut und privilegiert, habe ich gesagt, das kann aber nicht unser Anspruch sein in Deutschland, dass die Gesundheit nur für privilegierte Menschen ist. Und so sind wir halt, habe ich dann irgendwann angefangen, Sanitätshäuser zu gründen, betriebliches Gesundheitsmanagement zu machen, um eben den Leistungssportler des Alltags, nämlich den Mitarbeiter, die Möglichkeit zu geben, ähnlich wie meine Eltern. Mein Papa hätte sich einige Bandscheibenvorfälle ersparen können, hätte er das Wissen gehabt, was ich jetzt habe und vor allen Dingen auch die konkreten Lösungen, die es dafür gibt, für viele Sachen. Und das hat mich so motiviert und ich wollte unbedingt was zurückgeben, wollte Arbeitsplätze schaffen und wusste, es kann nicht alles funktionieren, aber ich habe da auch nicht die deutsche Mentalität. Du gewinnst auch nicht jedes Fußballspiel. Also das ist so typisch deutsch.
Die deutsche Mentalität.
Oder so. Hat er ein Startup daneben gehauen. Ja,
klappt eh nicht.
Ja, aber ich habe es ja gemacht. Und was habt ihr gemacht? Nur geredet wieder über andere. Und ja. Deshalb so, das hat mich so geprägt. Ja.
Ich würde mal einen ganz kleinen Schritt bei dem Ausstieg, als du jetzt gesagt hast, okay, ich will das jetzt machen. So, hier, Marcel Spring. Wie haben eigentlich deine Berater und dein Vater dann reagiert?
Da hatte ich riesen Schiss vor. Jetzt weiß ich unberechtigterweise, aber natürlich hat man auch gedacht, wenn ich jetzt komme, die sagen, ich bin verrückt. Ja. Und ich habe es zuerst natürlich meinen Eltern erzählt und hatte riesen Schiss vor diesem Gespräch, so weil es ist ja naheliegend, mach doch noch weiter. Ich war jetzt ja auch nicht Philipp Lahm oder Schweinsteiger, dass ich sagen konnte, das ist jetzt so schon alles so, ne? Sondern ich muss schon ein bisschen überlegen und gucken. Und gerade wenn meine Eltern wussten, dass ich mutig bin und während meiner aktiven Zeit schon Risikokapital gemacht habe, dass ich Dinge ausprobiert habe und so. Und da wäre die Zeit ja nochmal gut gewesen, ne? Nochmal so einen Puffer anzuhäufen. Und erstaunlicherweise habe ich es meinen Eltern erzählt und ich habe gemerkt, die waren total erleichtert. So nach dem Motto, endlich, Gott sei Dank. Gegen uns eh auf den Sack. Ja, so dieses immer, ne, man wartet nur darauf, dass man das Geschäft dann halt, wie es dann halt auch sein kann. Und das ist für Eltern natürlich ja nochmal anders als für einen Fan. Ne? Die fühlen ja mit dem Sohn ganz anders mit. So Eltern, als wenn es dann jemand Fremdes ist, ja, wo du sagst, wieso ist so super, ist so privilegiert, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, ist dein Hobby dann weg, ja. Und Beruf sagt schon, ne, du musst auch liefern. Und das ist dann halt nicht so einfach, wenn dann immer ein paar Millionen Menschen zugucken. Und auch meine Eltern hatten nicht mehr das Leben wie früher, was sie gemocht haben, ihre Einfachheit auszuleben und geschützt zu sein und nicht ihr der Sohn. So, und da hatten die jetzt nicht so, und die waren erleichtert, so dass das jetzt einen Haken hat. Es war gut, geil, super Zeit gehabt, zwei Weltmeisterschaften, drei Traditionsvereine. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. So, und ich war so, hab gemerkt, aber jetzt sage ich natürlich, meine Eltern geht es nur darum, dass es mir gut geht. Und die haben gemerkt, so wie ich denen das erklärt habe, war es die richtige Entscheidung. Gut, ja. Und bei meinem Berater hatte ich natürlich auch Bammel vor, weil der so viel für mich gemacht hat. Wirklich, das war mit einer der wichtigsten Faktoren, neben meinen Eltern und meinen engeren Freunden und auch meinem Finanzberater. Ja. Da hatte ich natürlich auch jetzt zu sagen, mit 29, wo wir nochmal richtig was abkassieren können, wo wir nochmal verdientermaßen was machen. Und ich fand das so geil, ich werde es nie vergessen, er wieder seinen Kaffee hatte in seinem Büro. Dann habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er in seinem Kaffee rumgerührt und hat gedacht, Langer, du bist völlig bescheuert, aber geil. So, und ich dann so, okay, Gerd, ja, ich wusste schon immer, du hast einen an der Marmel. Für den Fußball ist es schade, so Linksverteidiger wie dich gibt es jetzt nicht an jeder Ecke. Du hättest da echt nochmal jetzt sowohl Nationalmannschaft als auch nochmal mit einer geilen Aufgabe, aber ich kenne dich ja, du machst das aus Überzeugung und ja, du hast gesagt, ja, aber es tut mir auch irgendwie leid, weil ich bin ja ablösefrei und ja, der sagt, Lange, pass mal auf. Ich habe so viel Geld mit dir verdient. Du hast so viel für mich gemacht. Du warst mit der Anfang, wie das bei mir mit nach oben geht. Und glaub mal eins, die Kohle interessiert mich einen Scheiß. Wir haben so eine schöne Zeit, wir haben viel mehr als das und ich hoffe nur, du bereust es nicht im Sinne der Sache und nicht für ihn emotional, genau. Ja. Und ja, das ist halt Gerd van Bruch, ne? Das ist halt.
Ja, aber das beschreibt auch nochmal, als ich eben gefragt habe, was eine Anekdote, wie was den Charakter so ausmacht, das ist aber dann eigentlich die perfekte Anekdote dazu.
Hat mich menschlich, auch jetzt kriege ich Gänsehaut.
Ja, ich hier auch.
Das kennt man wirklich nicht, weil die Welt funktioniert wirklich anders normalerweise. Das ist wirklich so. Und das war wirklich genau so. Wir sind heute Freunde, wir treffen uns auf Kaffeekuchen, der besucht meine Eltern. Es geht. Gerd van Bruch hat eine kleine Eigentumswohnung und fährt sein geleastes Auto. Der Mann ist so erfolgreich, der hat Ter Stegen nach Barcelona, der ist Wahnsinn. Und das ist das, wo ich sage, der hat es kapiert, genau wie meine Eltern. Und deshalb hat das auch so gut gepasst. So, das ist so, der kann überall mitschwimmen, aber weiß am Ende, worauf es ankommt. Und das jungen Menschen mitzugeben, ist so wichtig. Er kann so viel kaputt machen. Und deshalb habe ich immer gesagt, den hätte ich vielen gewünscht, so, weil das ist so, das war sogar mein Papa, das war Papas Vorbild auch. Der eigene Spielerberater. Wo kann das jemand sagen? Da geht es immer nur darum und ist auch egal. Und das ist so, das ist ein Riesenglück, was ich gehabt hätte. Und das Glück hätte ich genauso gehabt, wenn meine Karriere auch ein bisschen weniger erfolgreich gewesen wäre, weil ich die richtigen Werkzeuge für das Leben später bekomme und auch meinen Freunden, Kindern oder wen auch immer das mitgeben kann. Und das hat mich nochmal mehr beeindruckt. Und wir sind heute, das ist eine familiäre Freundschaft.
Das war allein diese Fähigkeit, da zurückzugucken in so einem Moment. Also weil für die meisten ist ja das ist ja wie so eine Kündigung in einem Unternehmen.
Ja, genau.
Und da gucken ja die meisten so total, was soll denn das jetzt?
Und reden auf einen ein, bloß nicht. Oder überlegt nochmal drei Tage.
Was man alles hätte machen können. Ja. Und so. Und keiner denkt in diesem Moment. Und ablösefrei,
nimm dir das Geld doch noch mit und dann kannst du doch in deine blöden Firmen investieren. Und Gerd van Bruch hat mir zugehört. Er hat mir zugehört und hat gesagt, Langer, ist deine Entscheidung. Emotional hoffe ich, dass du es nicht bereust, weil kann man ja nicht wissen. Und er hat gelacht. Ja, sitzt in seinem Büro und ich fand das eh immer so geil. Du hast ja auch viel mit Eltern zu tun dann als Spielerberater und Gerd van Bruch ist einfach, wenn er das Telefon wieder ging und dann hat er aufgehört, ich sag, wer war das? Ja, wieder so ein Elternteil, die wieder meinen, ihr Sohn ist Messi und habe ich keinen Bock mehr drauf. So, das ist so die normale Lebensintelligenz. Ich glaube, die kann so viel erreichen, die kann uns glücklich machen und die ist da. Das ist kein Geheimnis und dadurch, glaube ich, ist es so unerreichbar für viele, weil man viele nicht mehr gerne zurückkommen wollen zu ihren Wurzeln, zu ihrem Sein. Und das ist so naheliegend und so einfach, sich einfach nicht selber so wichtig zu nehmen und einfach im Leben zu stehen, selbstbewusst zu sein und nicht zu gucken, ich bin ja selbstbewusst, wenn mein Konto groß ist. Und meine Eltern waren schon immer selbstbewusst. Ja. Und das sagt ja schon das Wort, seiner Selbstbewusstsein, dafür musst du nicht viel Geld haben. Und das ist so dieser Kampf zwischen Arm, Reich, Mittelstand und Co. Ich habe das nie verstanden. Ja. Es gibt so krass geile, reiche Menschen, die also wirtschaftlich reich sind, aber auch trotzdem wirtschaftlich was zurückgeben. Und genauso gibt es Menschen, die eher so wie wir früher im unteren Mittelstand oder noch darunter sind, die so viel Herz haben, wo man so viel von lernen kann. Und warum kriegt man das nicht mal zusammen? Ja, es gibt genug auf der Welt zum Teilen. Also das kann nicht so schwer sein.
Wir hatten irgendwann mal hier den Satz, dass du so 15-20% wie so eine gaußsche Normalverteilung über die Gesellschaft hast, dass du so ungefähr 15-20% Arschlöcher hast. Die hast du in jeder Klasse.
Das ist aber normal.
Und du hast aber auch 15-20% total brillante, großartige. Ja. Die sind auch über alle Klassen verteilt. Und das macht es ja alles so kompliziert. Man will sich das ja immer so viel einfacher machen gerne. Aber du musst ja immer rausfinden, wie er so drauf ist.
Aber wir sehen auch immer eher das Negative. Übersehen das ganze Positive. Und davon gibt es auch verdammt genug. Und das ist halt das Problem. So, ich halte mich eher an dem Halbvollen als an dem Halbleeren. Und die Menschen können auch was bewegen. Und das ist gut. Und ich sehe da auch viele, viele neue Themen. Da wächst eine neue Generation auch an. Da ist nicht alles schlecht.
Ja, schöne rheinische Grundeinstellung.
Ja, auch da hat sich leider vieles verändert. Ne? Ist auch nicht mehr so. Die Kneipen machen alle zu. Ja, und jetzt ist eh Corona, aber das war auch vor Corona schon so. Brauchen alle unbedingt ihr Einfamilienhaus. Das ist ja so wichtig als Statussymbol. Aber haben dann keine 10 Mark mehr, um in die Kneipe zu gehen. Und ich sage so, meine Eltern haben gesagt, ich gehe lieber in die Kneipe, trinke mir ein Bierchen am Wochenende nach der harten Arbeit und habe eine Mietwohnung, die ich mir leisten kann, anstatt mein Leben lang ein Haus abzubezahlen. Und das ist so viele so einfache Entscheidungen, wo Leute sich selber so lahmlegen mit. Ja, so dieses, ich muss das und dann habe ich ja mein Eigentum. So, ja, drauf geschissen so irgendwie. Mein Papa hat gesagt, ich mache das, was ich mir leisten kann. Ich zahle auch nicht jetzt 40 Jahre was ab und dann übergebe ich meinen Kindern noch irgendwie Schulden oder so. Also
ich finde es ganz lustig, wie wir so ist jetzt ja, 35, ne?
Ja.
Und ich bin 39 und das ist irgendwie, merkt man so, das ist so ein Alter, da muss man sich wirklich in seinem Umfeld schon fast verteidigen, dass man irgendwie noch kein Haus gekauft hat.
Ja, das ist albern.
Wo ich dann denke, na, ich will aber nicht.
Warum?
Besitz ist ja immer auch zu gewissen Teilen Belastung. Und ich meine, dann habe ich das Haus, dann fällt da ein Baum drauf und dann muss ich das auch bezahlen. Also dann,
ja, wenn ich meinen Eltern kein Haus gekauft hätte, dann hätten das aber mein erstes, das habe ich gemacht.
Das habe ich in einem Interview gelesen, das fand ich so lustig. wie war das mit, man muss ja sich auch um alles, muss man ja auch alles sauber machen.
Natürlich. Ja, ich habe denen einen riesen Gefallen getan. Meine Eltern haben sich nicht getraut, das zu sagen. Am Ende kam raus, Junge, das ist doch viel zu groß alles, wer soll alles sauber machen? Muss das sein? Und ich wollte was Gutes tun. Ja, und aber am Ende ist das alles gut gegangen und haben jetzt einen Großteil verkauft und meine Eltern sind noch in der Wohnung und oben wohnen jetzt Leute drin und man versteht sich. Und
ich würde tatsächlich nochmal da wieder anknüpfen bei dem Thema Gesundheit und bei den Gründungen. Und zwar ziemlich genau an dem Moment, als du jetzt gesagt hast, so, ich bin jetzt raus, Vertrag endet und du fängst an zu arbeiten. Wie war da tatsächlich der Arbeitsalltag? Also wie hast du da angefangen? Weil du hast ja kein Training mehr, dann also nicht, hast ja keine Spiele mehr, sondern dann stehst du da vorm Leitsordner.
Ja, gut, man darf ja nicht vergessen, A, ist man immer ein bisschen privilegiert, weil man ja die Leute kennt, die einem helfen könnten. Mhm. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Co. Also ich habe ja nicht das gemacht, was ich nicht kann. Und weil die Frage haben viele dann damals gestellt, musste mich schon strukturieren als Fußballprofi, weil ich habe ja da schon gegründet und gemacht und getan. Ja. Das heißt, ich musste auch mal nach einem Training mal zeitig weg, um in den nächsten Call zu kommen oder in das nächste Meeting zu gehen. Also mein Tag ging dann länger als wie nur bis 14 Uhr, sondern ich bin dann halt arbeiten gegangen noch. Und das ganz lange während meiner aktiven Zeit. Und viele haben immer gesagt und haben mir auch damit mal nicht bewusst, aber so gedroht, konzentriere dich mal lieber auf Fußball und so. Ich sage, ich bin ja schon Nationalspieler. Ich habe jetzt, also klar, geht immer noch mal mehr, aber ich führe halt lieber mal nach dem Training noch ein paar andere Gespräche und kümmere mich um meinen Kram, weil ich wissen will, was irgendwann mal auf mich zukommt. Deshalb war der größere Bruch, war eher, als dann der Fußball als Beruf weg war, nicht das Organisieren, das Strukturieren, sondern das ganze Unwissen. Ja. Und dieses so, sich dann nur noch darum zu kümmern. Du hast ja so immer noch den Puffer. Ja. Ich habe ja noch mein Training und ich mache das ja auch noch. Und darauf muss ich natürlich immer noch, habe ich auch immer gemacht, mein Fokus. Sonst hätte ich auch nicht so lange mein Leistungsniveau halten können, wenn anderes Überhand genommen hätte. Und das war eher so dann das Thema, dass ich dann unterschätze, was mit meinem Körper passiert, weil ich dann einfach mal irgendwie anderthalb, zwei Jahre nicht richtig Sport gemacht habe, weil ich gar keine Zeit mehr hatte, Sport zu machen, weil ich mich in dieses zu sehr vielleicht auch sogar reingestürzt habe. Aber genau das wollte ich, dass ich damit auf die Nase falle, vermutlich, weil ich dann zu viel auf einmal gemacht habe und habe dann aber dann auch immer schnell, was musst du als Leistungssportler auch, du musst schnell reflektieren, schnell deine Lehren draus ziehen, um wieder weiterzukommen.
Aber was hast du zu viel gemacht, Rückblick betrachtet?
Ja, ich wusste ja noch gar nicht genau, wer bin ich und wo legt mein Fokus drauf. Da ist ja in den 5 Jahren was entstanden. Das, was man jetzt heute sieht, worauf ich jetzt mit meinen Teams und meinen Beteiligungen aufsetze, das war ja zu dem Zeitpunkt mit 29 noch so klar ja noch gar nicht. Außer das Thema mit den Sanitätshäusern, weil ich meine Schwerpunkte gar nicht kannte. Für was brennt jetzt mein Herz ganz genau? Muss aber Erfahrungen sammeln. Und die habe ich natürlich gesammelt. Da ist auch viel in die Hose gegangen. Viele Dinge haben auch gut geklappt. Und dann habe ich aber gemerkt, wo geht mein Herz eigentlich mit? Und das war dann eben dieses Thema Health und Healthcare-Themen, eigentlich die Themen, die mich privilegiert gemacht haben, in dem Moment, wo ich Bundesliga-Nationalspieler war. Das dann eigentlich auch, habe ich mir die größten gesellschaftlichen Probleme genommen, um daraus lifestyleige, coole Unternehmen, oder was heißt Unternehmen, sind es ja noch nicht, sind junge Startups zu machen. Weil, was sind denn die Probleme unserer Gesellschaft? Kein Zugriff aufs Gesundheitssystem? Also ich weiß das, wie meine Eltern ein Jahr um Arzttermin gekämpft haben, als der Sohn noch nicht gerade Marcel Janssen war, der bei der Bundesliga gespielt hat. Und auch andere, die dann auf den Kernspin irgendwie ein halbes Jahr warten. Und auch allgemein das Unternehmen auch viel zu wenig tun. Ne? Die Belastung findet im Unternehmen statt. Das wäre so, als wenn wir auch keine Behandlung als Physiotherapie und hätten bei unserem Verein, der sich darum kümmert. Ja? Ja. Warum machen das Arbeitgeber nicht? Ja? Dieses ganze Thema. Und da wollte ich einfach einen Schritt setzen und sagen, wie kann es sein, dass Frau Schmitz aus Altona nicht die Einlagen hat, die Jupomoten kriegt. Und dann muss sie dafür 200 Euro zahlen. Wie soll das gehen? Ja? Bei uns zahlt sie nichts. Jetzt zahlt sie 20 Euro dazu. Ja? Und kriegt die gleichen Materialien, die gleiche Machweise. Da gibt es auch nicht drei verschiedene Paar Schuhe wie bei den Top-Marken, wo du denkst, dass du kaufst den Schuh von
muss man kurz erklären. XY, also du machst ein Sanitätshaus, das heißt, es klingt immer... Sanitätshaus klingt immer so, als würde man...
Bewusst, das haben wir gelassen, weil am Ende das Sanitätshaus eigentlich die Anlaufstelle, einer der Anlaufstellen für Gesundheit sein möchte, ja. Nicht nur für die, wo es schon zu spät ist, da brauchst du natürlich auch die Hilfe, ja, ich habe jetzt brauche eine Bandage, ich habe Probleme, sondern ich möchte gesund bleiben, was kann ich eigentlich noch tun, was gibt es eigentlich von Innovationen, Hilfsmittel, im Profibereich wird überall auf der ganzen Welt mit Hilfsmitteln gearbeitet und in Deutschland sind sie verpönt, warum? Weil man beigefarbene Kompressionsstrümpfe hat und Einlagen aus Kork sind, wo du dir denkst, wir haben Ganganalysen gemacht, man hat uns das erklärt, dann kriegst du Sachen, die passen in deine Schuhe rein und die Menschen von draußen haben noch nie was davon gehört, weil sich auch die Branche nicht damit der Gesundheit auseinandergesetzt hat, sondern die wollten nur schnell abrechnen. So,
ja? Ja, klar.
Und das ist so unfair. Ja? Das ist so unfair, dass ich als Hobbyjogger nicht sagen kann, ich möchte jetzt aber auch die besten Einlagen haben und möchte auch mal gucken, ob ich vielleicht nochmal vielleicht dadurch ein paar Jahre länger joggen kann, weil ich eine Fußfehlstellung habe, wie fast jeder Mensch, und aber gar nicht weiß, was ich jetzt tun kann. Wer soll dir denn dann helfen? Ja, dein Fach, Sanitätshaus. Und wir haben Sportwissenschaftler, die bei uns arbeiten. Wir beraten viele Top-Sportler und Mannschaften wie die Towers, wie Einzelspieler, haben Klose durch die Karriere begleitet, Miro mit kompletten Einlagenausstattungen, Pizarro und noch viele 200 andere große Namen und auch junge Spieler, und wollen aber das Gleiche jedem ermöglichen. Deshalb gehen wir ihn auch oder bieten auch eben, oder ich biete persönlich Unternehmen Beratung an zum Thema Prävention und wie kriege ich meinen Mitarbeiter eigentlich gesund und wie kriege ich diesen Zugang wieder? Und da gibt es Möglichkeiten in Deutschland. Es gibt viele gute Sachen, ne? Betriebliche Krankenzusatzversicherungen für Mitarbeiter, ja, die dann auch funktionieren, wo auch bezahlt wird, wenn es gebraucht wird. Also gibt es ja die Sachen auch. Und genauso bei Sanitätshäusern. Es gibt Sanitätshäuser. Es gibt sehr coole, nicht so viele. Ja. Und die können dir helfen. Die können dein Leben wieder lebenswert machen. Ich habe ja das an meinem eigenen Leib. Ich hätte meine Karriere ja ohne gute Einlagen gar nicht weiterführen können, weil ich habe einen Knicksenkspreizfuß.
Oh ja.
So, ja, aber versuch mal Leistungssport damit zu machen, das ist nur eine Frage der Zeit, bis deine Knie oder deine Adduktoren am Arsch sind, so, weil es ist doch logisch. Du kannst auch kein Haus bauen auf einem schlechten Fundament und erwarten, dass das ein Leben lang steht. Ja? Und wir gehen immer zum Zahnarzt, aber noch nie hat einer eine Ganganalyse gemacht. Wie geht das eigentlich? Sein Fundament sind deine Füße und die Leute wissen nichts über Füße. Ja? Selbst die Orthopäden teilweise nicht, das ist traurig genug. Ja? Das Wichtigste, eines der wichtigsten Körperteile mit den meisten Knochen in deinem Körper, in zwei kleinen Füßen und einer sagt, weiß ich nicht, Kia, Spritze oder OP. Ja? Und du kannst viel präventiver, viel ganz anders arbeiten da. Und das kenne ich als Leistungssportler und das möchten wir den normalen Menschen mitgeben. Und jeder hat ein Anrecht auf Gesundheit. So bin ich eigentlich Unternehmer dann geworden und habe meinen Fokus gesetzt. Das ist genau das Thema mit dem Essen. Warum gibt es kein Lifestyle-Fastfood? Warum gibt es nur Junkfood? Junkfood, Junk ist Müll. Ja, und so siehst du auch aus, wenn du lang genug das isst. Ja, und dann auch bezahlbares, leckeres, gesundes Essen. So gibt es immer mehr, aber früher... So, und all dieses Thema Gesundheit war immer mit einem Lebensqualitätseinbuße gemacht. Und mittlerweile wird es ein authentischer Lifestyle. Manchmal auch zu viel, aber das liegt ja dann an den Personen selber, das ist ja wie mit überall. Ja. Alle Extreme sind schlecht. Aber ich als Sportler habe immer gedacht, ich kann lecker und gesund essen, werde auch satt und verzichte eigentlich gar nicht. Und das ist für den normalen Menschen nicht da, weil wie soll der das machen? Der muss noch irgendwie, wie meine Eltern damals, der muss arbeiten. So, der kann ja nicht noch 17 Mal Bio kochen und also das funktioniert aber nicht. Und ist
halt auch teuer, ne?
Also und ist teuer, genau. Und so kam Kinilor dazu und das ist California Street Kitchen, also lifestyleiges Fastfood, ja? Wo du dann halt deine, was weiß ich, gegrillte Avocado, gegrillte Süßkartoffel mit Lachsashimi oder das und hast jetzt keine anderen Kurse als bei den anderen bekannten Ketten. Ja. Die, glaube ich, jetzt, ja, muss dann jeder selber mal ausprobieren und das vergleichen dann von der Qualität.
Aber um über Static zu bleiben, also zwischen dieser Idee, das ganze Equipment oder so Kompressionsstrümpfe und sowas, ich habe mich ja lustigerweise bei der Vorbereitung bei dem Thema Kompressionsstrümpfe, gab es mal diese Schweinsteiger-Anekdote von dir, dass du ja irgendwann mal
im Bus... Ja, das kennen wir schon seit 2006, wenn wir die nicht... Das war verpflichtend, dass wir Kompressionsstrümpfe tragen. In Deutschland haben die Leute gedacht, Kompressionsstrümpfe sind Stützstrümpfe und hat was mit alten Menschen zu tun.
Ja, ich denke da auch immer an diese Styroporbeine in
Schaufenstern. Ja, aber es ist halt totaler Bullshit. Guck mal, wir haben heute 2021. Und es gibt immer noch Leute, die das denken. Wie können denn, ich sag mal jetzt mal...
ich hab's auch erst durch die Vorbereitung.
Bisschen provokativ. Wie können denn blöde Nationalspieler 2006 schon mit Kompression rumlaufen? Es hat was mit den Venen zu tun. Und die Venenpumpe, die über dem Knöchel an den Waden nach oben geht, ist dafür verantwortlich, dass unser ganzes Kreislauf in Schwung kommt. Jeder kennt geschwollenen Fuß, wenn er abends nach Hause kommt. Ja. Zieh einen Kompressionsstrumpf an, hast es nicht. Warum ziehst du einen normalen Socken an? Der hat gar keinen Mehrwert. Ein Socken, der schnürt dir eher ab. Ein Kompressionsstrumpf ist der beste und günstigste Physiotherapeut, den es gibt. Ist total cool. War bei uns 2006 sowas von angesagt, weil es einfach Regeneration fördert.
Ja, vor allem war es ja für
die Leute
unser eins, der jetzt hier tippend vom Rechner sitzt, ist es ja noch viel relevanter.
Deshalb betriebliches Gesundheitsmanagement. Und Kompression, also wer das nicht hat, ist selber schuld. Das zahlt auch noch die Kasse. Also
ja.
Genau wie Einlagen.
Die Gefahr, hier so mies auf Werbung abzuglitschen, aber den Part fand ich ja wirklich...
Ist ja keine Werbung, die kriegt man ja überall.
Ich fand es ja ehrlich interessant.
Uns, ne,
die Sachen. Ich dachte mir, ich habe mich da auch direkt geguckt. Halt
die effizientesten Hilfsmittel sind Kompressionsstrümpfe und Einlagen. Egal, also wenn sie gut sind. Ne? Dem gibt es natürlich auch Unterschiede, aber... Deshalb geht man ja eigentlich in einen Fachhandel, um sich beraten zu lassen. Und da fängt es ja schon an. Ne?
Warum ist eigentlich Kork so schlecht?
Nee, Kork ist prinzipiell nicht schlecht, aber was bringt dir eine Einlage, die nicht in den Schuh passt? Also, ach so, ja, da, frag 100 Leute, die sagen, Einlagen habe ich eigentlich verstanden, aber trage ich nicht, weil die passen ja nicht. So. Ja, gut. So, und wenn du dann eine hast, die zwar passt, aber keinen medizinischen Mehrwert hat, weil sie dir deine Statik nicht korrigiert, bringt natürlich auch nichts. Ja. Dann ist sie zwar bequem und gut, aber es muss ja schon einen Grund haben. Also wenn du einen Knickfuß hast, dann musst du aus dem Knickfuß rauskommen, weil sonst hast, also die Frage ist doch, und das, so mache ich das auch bei meinen Vorträgen, warum habe ich den Rücken- und Knieschmerzen? Bin ich vor den Tisch gelaufen, vor eine Kante, oder habe ich sie einfach? Und wenn ich sie habe, ja, warum? Es geht doch um Ursachenforschung. Und unser Gesundheitssystem funktioniert immer nur mit Symptombekämpfung, weil du das nach ausmelken kannst wie 17 Milliarden Kühe, ja? Und wer ist der Leidtragende? Der Mensch. Da musst du halt gründen und musst es halt nachhaltiger machen. Und dann musst du halt hoffen, dass der Mensch dann sagt, haben wir verstanden und wir unterstützen die. Weil irgendwann können sich auch die anderen nicht mehr dahinter verstecken. Dann reicht es auch nicht, eine Fastfood-Filiale grün anzustreichen. Dadurch wird das Fleisch nicht besser. Also,
welche meinst du denn jetzt?
Ne, also so, nochmal, ich verteufel das nicht. Kann auch mal sein, um 3 Uhr morgens, dass ich da auch mal reingehe. Ja, aber mal so. Und das Problem ist einfach, es wird sich ändern. Und das überrollt uns sowas von, weil die Aufklärungsrate, seitdem es Internet gibt, die ist so hoch, dass die Menschen sich nicht mehr verarschen lassen. Und deshalb musst du da transparenter sein und Lösungserbringer auch bieten.
Wie fing denn da die Gründung, also du hast schon geguckt, diese Produkte gibt's. Und wie jetzt so ganz konkret, wie fing denn da diese... Wie fing diese Gründung an?
Also weit vor der Gründung ganz auch da pragmatisch. Ich dachte immer, warum habe ich so geile Kompressionsstrümpfe? Ich habe auch immer gedacht, das sind Stützstrümpfe. Genauso wie in der Einlage. Wieso passt die in meinen Fußballschuh? Ja? Und warum wurde ich so krass vermessen? So mit Ganganalyse und mit einem Scanner und hier. Das habe ich noch nie gesehen vorher als Kassenpatient und als kleiner Fuzzi, der irgendwie bei Gladbach Fußball spielt. Ja? Und meine Eltern sowieso nicht. Und dann habe ich gesagt, warum gibt's das? Und dann habe ich halt Fragen gestellt. Meine Eltern hätten das auch gerne. Ja, klar, mach mal einen Termin. Dann habe ich halt die nächste Frage gestellt. Aber was wäre, wenn ich jetzt kein Profi geworden wäre? Hättest du Pech gehabt. Warum? Ja, weil das sind ja wieder Spezialisten. Ja, ist ja wie Spezialisten. Wo würden meine Eltern denn jetzt hingehen, um das Gleiche zu kriegen wie ich als Nationalspieler? Ja, das gibt's ja so nicht, weil wir arbeiten ja mit Spezialisten aus dem und dem Bereich. Ich sage, und wer ist denn aber eigentlich der Spezialist? Ja, Sanitätshäuser. Ja, sage ich, aber dann kann doch meine Eltern ins Sanitätshaus gehen. Dann kriegen die das doch dann auch. Nee, da kriegen wir auch nicht die Produkte. Ach so, warum? Ja, weil wie immer, der Einkauf muss mega günstig sein, damit es sich rechnet. Und eine Korkanlage ist ein bisschen günstiger im Einkauf. Ja. So, und das Rezept gibt dir die gleiche Kohle, ob das Kork ist oder nicht. So, ja. Also unter wirtschaftlicher Sicht kaufst du lieber eine Korkanlage, als so wie wir, uns so einen riesen Aufwand zu machen, die besten Materialien zu verwenden, weil das kostet halt auch. Ist genau wie bei einem Art Schnellrestaurant wie Kiniloa. Ja, natürlich würden wir auch gerne lieber eine Mahlzeit für 50 Cent einkaufen und die für 10 Euro verkaufen. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du eine gewisse Qualität hast. Was brauchst du deshalb? Brauchst du die Kunden, die es sich leisten können, 10 Euro ausgeben zu können für ein Essen und dass sie alle zu dir kommen. Und wenn sie alle zu dir kommen, wirst du erfolgreich. Wenn du erfolgreich wirst, kannst du mehr Läden davon machen und kannst die Qualität trotzdem halten. Und das ist halt das, worauf ich setze mit meiner Beteiligungsgesellschaft, dass ich versuche, gesellschaftliche Probleme, die mir bekannt geworden sind in meinen zwei Parallelwelten, einmal der normale, also die Familie aus dem unteren Mittelstand und dann Nationalspieler und Bundesligaspieler mit dem Zugang zu den ganzen Themen Gesundheit. Und das sind nicht Welten, das sind Universen, sind dazwischen. Und wir bieten das allen an. In unserem kleinen Kosmos noch, aber wir, jetzt haben wir auch leider Corona, das trifft uns alle hart, aber wir bieten das an. Bei uns kriegt jeder die gleiche Versorgung wie die Towers oder der Jupomoting, der noch letztens da war, oder wie sie alle heißen. Wir machen keinen Unterschied zwischen Menschen und haben auch keine 4 Produkte im Regal, wo wir sagen, ne, wie bei den Fußballschuhen, das ist der Schuh von Superstar X und wir wissen, das ist er nicht, weil ich weiß, die kriegen eine extra Anfertigung, aber nicht, wie die verkauft wird. So, das ist halt einfach nicht authentisch.
Wie sieht denn jetzt so dein Arbeitsalltag damit aus, mit den Firmen?
Das hat sich jetzt natürlich auch etabliert über die Jahre. Ich bin sehr viel in der Innenstadt. Das liegt daran, dass Statix in der Innenstadt ist, Kiniloa in der Innenstadt ist, unsere Patisserie in der Innenstadt ist und alles in einem kleinen Kosmos, aber eher zufällig. Und da habe ich auch mein Büro und deshalb starte ich viel in der Innenstadt, habe da meisten Termine, parallel auch meinen HSV-Termin und ja, da ist so mein Lebensmittelpunkt. Das heißt, ich stehe morgens auf, mache ein bisschen auch, wir reden jetzt mal nicht über Corona, also weil es ist ja auch, habe halt zu Hause mache meine ersten Mails, gucke, ordne mich ein bisschen und dann fahre ich ins Büro und habe ich meistens schon Termine dann, also Präsenztermine dann. Ne? Und ja, am Bestfall, wenn es so eine richtig geile Woche ist, dann montags und mittwochs abends Training in Norderstedt, damit ich einen Gegenpol habe, rumzukicken und zwischen am Wochenende dann in den geilen Stadtteilen und außerhalb von Hamburg dann zwischen irgendwelchen Hochhäusern noch irgendeine Partie zu spielen. Das ist halt dann das, okay, das so das, was ich liebe. Das ist das Geilste. Trotzdem habe ich jetzt auch schon reingezogen in den Sumpf. Ja.
Wen?
Tuchowski ist jetzt auch bei uns in der Oberligamannschaft und hoffe, der bleibt dabei. Und ja, weil es einfach für die anderen halt auch sehr motivierend ist. Ne? Dann. Und deshalb so, das ist so dann im Normalfall mein Alltag. Und ich darf mich nur mit schönen Dingen, das heißt nicht, dass alles gut funktioniert und alles immer läuft. Jetzt haben wir noch Corona dazu, aber nochmal, scheitern ist für mich, und da sagen immer viele, ja, hast du ja jetzt gut reden, weil hast ja, ich hätte auch scheitern können mit 17, als ich die Chance habe, Profi zu werden. Und da war mein Druck ein bisschen höher als heute. Ja. Dann, wenn ich nämlich keiner gewesen wäre, dann hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, meinen Eltern vielleicht ein anderes Gesundheitssystem an die Seite zu stellen. Ich hatte auch einen schweren Schicksalsschlag mit Papa, der Lungenkrebs dann hatte und so. Und ich glaube, wenn ich da nicht so aufgeklärt und privilegiert gewesen wäre, hätten wir das auch nicht besiegen können. Ja? Und von daher ist das Thema Gesundheit und dieses ganze Thema drumherum ohne Fingerzeig, dann einfach mit einem ehrlichen, transparenten, mit coolen Produkten eben zu zeigen, Gesundheit ist kein Lebensqualitätsverzicht, sondern eher ein Gewinn. Ja. Und das habe ich erst als Sportler, also als Nationalspieler kennengelernt oder als Bundesligaspieler.
Ja, was ich ja auch noch so geil fand, war, wir hatten jetzt hier wirklich 3 Sekunden, bevor dieser Podcast losging, hat es noch kurz von einer anderen, ja, ich weiß nicht, ob Gründung oder das ist jetzt kein Unternehmen, aber das fand ich dann auch super spannend. Ein Thema, das hatte ich vorher gar nicht recherchiert. Wie hieß es mit Hygiene?
Achso, der Hygiene Circle, das ist eine gemeinnützige Organisation, die wir vor kurzem gegründet haben. Ja, aufgrund der Hygienesituation, die uns durch Corona nochmal, ich glaube, ganz dramatisch aufgezeigt wurde, wo wir seit 50 Jahren Themen verpasst haben einfach, ne, zum Thema Hygiene.
Und was macht ihr da?
Also wir sind der Hygiene Circle, wie gesagt, ich glaube, das, was oft verpasst wird, ist einfach, such dir doch die Leute, die es können, zusammen, mach einen Circle draus und dann hörst du den Leuten an, die betroffen sind. Also das heißt, was machen wir? Wir haben einen Expertenbeirat, da sind dann halt Top-Virologen und Co. drin, die Experten halt, die wir zusammensuchen. Wir haben Unternehmen, die Lösungserbringer sind. Aber die haben wir erst dann gefunden, als wir uns ganz einfach mal mit einer Kita-Leitung unterhalten haben, mit Lehrern und gesagt haben, wo sind eigentlich eure Probleme? Und nicht gesagt, wir wissen schon, was die Lösung ist, sondern ne, wo sind die Probleme und nicht irgendwelche.
Völlig unübliche Vorgänge.
Ja, ist aber ja so. So läuft's.
Ich weiß.
Ja. So läuft's ja. Ist ja die traurige Wahrheit leider, dass wir zwar auf den Balkon gehen und klatschen, aber überhaupt nicht verstehen, was deren Probleme sind. Ne? Und dann haben wir halt, bleiben wir bei dem Thema Kindergärten als Beispiel, weil wir da jetzt einen Piloten gestartet haben, auch sehr erfolgreich. Da haben wir die Verantwortlichen gefragt, was ist denn euer Problem? Da kann man halt so Probleme, wie die jeder auch nachvollziehen kann. Ja, 80% der Zeit investieren wir wegen dem Thema Hygiene und dass wir jetzt hier irgendwie alles irgendwie allen recht machen. Mhm. Nebenbei müssen wir noch Kinder irgendwie durchkriegen und so. Und ja, das, also da haben wir gefragt, gezielter gefragt, wie es so im Startup-Bereich eigentlich so normal war. Okay, was genau würde euch denn helfen? Was denkt ihr? Ja, wenn das alles ein bisschen strukturierter wäre, wenn man irgendwie auf digitale Möglichkeiten zurückgreifen könnte, dann gewinnen wir wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ja, und ja, so sind wir halt darauf gekommen, haben diesen Hygiene Circle gegründet, sind jetzt dabei, die ersten 30 Kindergärten, auch gemeinnützige Kindergärten auszustatten. Das heißt, das sind mehrere Säulen, auf die wir setzen. A, wir machen einen Ist-Zustand, gucken uns die Location an, hören gut zu, was die Probleme und Herausforderungen sind und dann versuchen wir, so gut es geht, maßgeschneidert ein Konzept. Und das ist besteht aus zwei großen Elementen. Das ist einmal die Digitalisierung des Standortes. Das heißt, der Standort bekommt eine Cloud. Das heißt, die Geräte, die helfen sollen dabei, Hygiene erlebbar zu machen, verändern zu können, sind zum Beispiel CO2-Messern in den Räumen, die in eine Cloud Ergebnisse liefern, um Anpassungen zu finden, um zu gucken, welcher Raum ist zum Spielen geeignet, welcher im Moment nicht, wo muss gelüftet werden, weil man muss sich ja mal in die Situation eines Hausmeisters oder in einer Kita-Leitung versetzen. Das sind 30 Räume. Wenn der die ersten 20 durch hat, fängt er wieder vorne an, um nur zu gucken, ob das gerade hygienekonform alles ist. Und das geht dann alles über die Cloud. Dann hast du, ich sag mal, Health Stations oder Desinfektionsstations, wo du dich desinfizieren kannst, aber auch eine Technologie hast, die dir eben verschiedenste Informationen, die du haben willst und brauchst, ja, von Counting, wie viele Leute gehen rein, raus, ist optional oder hat jemand eine Maske überhaupt an, der jetzt hier vorbeigeht oder einfach nur eine Anzeige, hier kannst du desinfizieren und der Desinfektionsspender redet wieder mit der Cloud, wann er leer ist, damit auch nachbestellt wird und nicht damit der Hausmeister bei, weiß ich nicht, wie viel Räumen gerade in einer Schule dann merkt, dass da jetzt seit 4 Wochen einer steht, der gar keinen Nutzen mehr hat und auch dieses alles tracken zu können und messbar machen zu können, immer datenschutzkonform, das ist die nachhaltige Variante, die wir da machen und die wir implementieren wollen. Also das ganze Digitalisierung der Hygiene in Locations. Weil das ist ja die große Herausforderung und keine Zettelwirtschaft. Das bringt ja nichts. Da hast du nachher Benjamin Blümchen. Und Der zweite Strang ist, der existenziell wichtig ist, da sind wir wieder bei einer Art, ich bleibe mal bei dem Wort Hilfsmittel, was brauchen die eigentlich, um überhaupt eine Basisausstattung, einen Hygienestandard zu haben? Da brauchst du erstmal FFP2-Masken, weil sie wirklich einen medizinischen Sinn haben. Weil wie komme ich zur Arbeit und wie gehe ich vor Arbeit weg? Da solltest du schon bestmöglich geschützt sein. Und das Thema Teststrategie. Muss doch in der, die größte Angst und Panik kommt daher, dass wir Ehrenamt verlieren, weil die Angst haben, ihre eigene Familie anzustecken, weil sie in einer Einrichtung arbeiten, aber ja wissen, dass viele Kinder, Jugendliche das gar nicht einhalten können. Das heißt, teste doch mal die Leute. So ein Schnelltest kostet 5 Euro. Ja? Dann hol mal ein paar Spenden zusammen von Unternehmen, die riesige Profiteure sind von der Krise gerade und spül mal Geld in das System und gib was zurück. Und dann kaufst du halt mal 24.000 Schnelltests für die Kindergartengruppe. Das kann ja nicht so schwer sein. Also so und so arbeiten wir und so machen wir es, dass wir halt Grundausstattungen geben, logistisch natürlich alles mit den Partnern, medizinisch auch sauber und korrekt und wir hauen einfach und bringen und liefern aus. Und, aber alles nach Wunsch. Wir setzen kein irgendwie was auf. Wir wollen auch nicht sagen, was alles schlecht und falsch läuft, sondern wir wollen machen und werden da auch bestimmt in Nuancen da auch nicht alles perfekt sein, aber wir kommen voran, indem wir einfach, wie zum Beispiel jetzt in Jenfeld, einen Kindergarten ausgestattet haben. Da wurde die ganze Belegschaft getestet, konnten vernünftig Weihnachten feiern, die haben FFP2-Masken, die haben vernünftiges Desinfektionsmittel und das hat jetzt eine interne Studie ergeben, die der Kindergarten selber gemacht hat, dass durch das Heizen alleine der Räumlichkeit haben sie durch die CO2-Messer gemerkt, dass sie gar nicht so gut heizen, dass es eine sehr erstmal hohe schlechte Luftqualität hat durch das Hochschießen und Runterschießen der Heizung in verschiedenen Zeiten. Das konnte jetzt eingestellt werden und damit hat man viel bessere CO2-Werte, alleine nur schon durch anderes Heizen in Kindergärten. Also was es da noch alles gibt und erfahren wird als Hygiene, das hilft ja halt die Digitalisierung dabei. Wie wird was genutzt? Ja. Ja, und auch der richtige Umgang mit Hygiene. Nicht jetzt die Panikmache zu machen und auch Kinder irgendwie, dass Kinder jetzt anfangen, sich am Tag 70 Mal die Hände zu waschen. Wir brauchen natürlich auch schon noch einen Umgang mit Bakterien und mit Themen, weil sonst sind wir steril und irgendwann kippen wir einfach so um, weil wir so, das heißt, einfach ein Ansatz, der unterstützt, weil es ist ja gut gemeint, wenn wir, das macht Deutschland ja auch gut, wenn wir Schulen ermöglichen, einen Klassenraum auszustatten und die Gelder dafür zur Verfügung stellen. Aber ja. In der Kette fehlt ein bisschen was. Ja. Weil wer nimmt denn jetzt die Gelder an und wie kann eine Schule jetzt auf einmal Hygieneexperte sein? So, das sind wir ja auch nicht, sondern sind unser Beirat, unsere Partner, ne? Wie Schmidt-Scharner sind als Virologe und andere, die da mit bei sind. Oder eben die gerade Leistungserbringer in der Krise sind, ja. Ne? So wie Pharmaunternehmen, die dann eben auch ein großes Herz haben. Und so machen wir das und helfen und versuchen da pragmatisch vorzugeben und einfach was zurückzukriegen. Und so versuche ich Geld einzusammeln von denen, die davon profitieren, damit wir in die Einrichtung, wo unsere Kinder und Jugendliche sind, vor allen Dingen diese Helfer, die wir unterstützen müssen, dass die nötigen Ressourcen haben, eben auch gut durch, ich sag mal, Wintermonate, Krisenzeiten zu kommen. Nicht nur in Zeiten von Corona. Hoffentlich gibt es auch, wenn Corona gar nicht mehr da ist, weil wir wollen ganzheitlich irgendwie, wird sich eh was ändern müssen zum Thema Hygiene. Und da wollen wir halt eben ansetzen und wollen aber jetzt gerade auch da, wo wir helfen können, helfen. Hoffen auf viele Nachahmer, seriöse Nachahmer, die ähnlich den gleichen Ansatz haben, weil dann kann man in relativ kurzer Zeit sehr viel erreichen mit Strategien und mit Inhalten. Denn ich sage immer mehr, wie negativ kannst du nie sein.
Also das heißt, wenn jetzt hier einer zuhört, der Lust hat zu helfen, was unternehmen möchte, oder dann Hygiene Circle
genau.
Googeln oder bei dir.
Genau, wir haben jetzt schon eine Homepage, die wird sich auch noch erweitern, weil wir jetzt nicht so viel Wert auf die Außendarstellung gelegt haben, sondern dass wir die ersten 30 Kindergärten jetzt ausstatten und das läuft gerade.
Kannst du nur in deinem Büro anrufen.
Wichtig sind die Unternehmen, die gerade von der Krise profitieren.
Ja.
Das sind viel mehr, als man denkt. Wenn man die zusammentrommelt und anstatt wieder typisch deutsch, sind viele neidisch jetzt auf diese Unternehmen, die schon immer in der Branche waren und jetzt natürlich wahnsinnige Umsätze machen.
Ja, ja.
Aber die Leute haben das auch früher gemacht. Mann, und die geben doch jetzt schon was zurück. Und lass uns doch die alle zusammennehmen und wenn die alle was zurückgeben, das ist für jeden gar nicht so viel. Ja, da können wir ganz Deutschland alle Schulen ausstatten oder alle Kindergärten. Das ist alles gar nicht so schwer.
Ja.
Aber machen, nicht reden, machen. Und das ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen fehlt bei der Diskussion. Ne? Ja, dieses Machen und nicht so viel reden. Und ich kann da so einen Hansi Flick dann schon irgendwann mal verstehen, dass die dann auch die Hutschnur. Ja, ist ja auch so, dass andere nach Dubai reisen jeden Tag. Jetzt tut man so, weil der FC Bayern mit einem krassen Hygienekonzept dahin fährt, dass das dann jetzt wieder anrüchig ist. Also dann, also wenn jetzt keiner fliegen würde, aber es fliegen sämtliche normale Bürger irgendwo gerade hin. Du musst dich halt PCR testen. So. Also ja, nicht der Fingerzeig. Lasst uns lieber gemeinsam, lasst uns doch aufhören, diese Neiddebatten und lasst uns doch, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Alle. Und umso schneller wir was gemeinsam hinkriegen, umso schneller kommen wir in Normalität zurück.
Ich würde noch ein kurzes Schlusswort dir noch rauspressen wollen. Und zwar, wenn jetzt, das ist so ein Klassiker, wenn da jetzt jemand gerade überlegt, sich zu verändern, also Queraussteiger zu werden sozusagen. Also wenn man jetzt in einem Job ist und man weiß, okay, man kann das jetzt weitermachen, aber es schön wäre aber eigentlich was anderes, also etwas, was einen mit mehr Herz erfüllt. Was würdest du demjenigen raten, der das schon so länger mit sich rumschleppt?
Boah, was würde ich dem raten? Das ist halt immer schwer, wenn man die Geschichte natürlich nicht so kennt, aber ja, wirklich gucken, ich glaube schon, man muss unterscheiden zwischen einer Naivität, die helfen kann, die aber auch gefährlich sein kann, weil klar ist das ein Wunsch und das würde ich jetzt gerne. Mhm. Du kannst es aber natürlich nie so für dich selber, selbst wenn du sehr reflektiert bist und es dir gut überlegst, ist es ja oft so mal, manchmal will man eine Veränderung ja auch nur, weil man denkt, das löst dann viele Probleme. Mhm. Das muss man unterscheiden dann. Da wird schon knifflig. Will ich das, weil ich denke, dann wird mein Leben besser? Oder sage ich schon, mein Leben ist schon gut, aber ich weiß, dass mein Herz bei den anderen Sachen mehr mitgeht. Und dann gibt es auch schwierige Situationen. Ich hatte Glück, ich war noch nicht Familienvater, ich habe noch nicht das. Also ich musste nicht sämtliche Leute damit einbeziehen, um meine Entscheidung zu treffen. Das ist für viele Menschen ganz anders und viel schwieriger. Ich habe großen Respekt davor. Aber ich glaube, am Ende ist schon da, wenn man eine Sache macht, die man liebt und wo man weiß, damit würde man, dann wird man auch meistens damit wirklich erfolgreich. Das ist so. Und Erfolg ist dann ja auch wieder relativ, ne? Also erfolgreich, so, wir wissen ja, ab wann man in Deutschland zu den Reichen hört und ab wann es dann auch überhaupt gar keine ist. Da verstehe ich auch die Neiddebatten nicht. Wir wissen durch Studien, dass, glaube ich, ein Monatseinkommen von nachher ab 5 oder 7 das gar keinen Einfluss mehr hat. Ob du dann jetzt dann so viel hast oder so viel hast. Also, und deshalb so, finde deinen Weg irgendwie und meine Eltern hätten es nicht machen können. Die mussten das arbeiten und die hatten nicht jeden Tag Spaß, zur Arbeit zu gehen. Aber die waren dann halt dankbar und sagen, du, uns geht's doch trotzdem gut. Wir haben unsere Freunde, wir können am Wochenende, hat man den Ausgleich, so. Da gibt's keine Pauschallösung. Ich glaube, es ist natürlich auch, muss man immer aufpassen, es ist eine Art Trend auch irgendwie jetzt, ne, Queraussteiger zu sein. Aber Fakt ist ja auch, dass viele Menschen, die erfolgreich geworden sind, mit Dingen erfolgreich geworden sind, wo sie nicht zwingend ihre Kernkompetenz hatten, weil sie natürlich mit einer ganz anderen Passion daran gehen. Ne? Das ist schon so. Ja.
Ja. Du, das war ganz großartig, dass du da warst. Da ist wahnsinnig viele interessante Geschichten dabei. Ich freue mich riesig, dass du da warst.
Vielen Dank.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.